Hallo zur Geekzone, Play, Folge 107. Wir schreiben den 19. August 2025 und heute mit dabei der Fips.
Oh, jetzt war ich gar nicht drauf gefasst, dass ich zuerst darf. Hallo, alles.
hast die Hose, hast die Hose an oder aus?
Ich habe eine Hose an, ja. Ich werde euch heute auch wieder mit Hose ganz tolle Sachen und auch ohne Hose ganz tolle Sachen erzählen über den Nachfolger des Urvaters, der Ego-Shooter, eines der Urväter. Doom, The Dark Ages war ich natürlich dran. Wollte ich ja weiterspielen und werde mich zusammen mit dem Peter auch noch in andere Gefilde bewegen, aber die darf der Peter dann gerne nochmal erwähnen.
Sehr gut. Und außerdem mit dabei der Tax.
Servus. Ich habe was angefangen zum Zocken, ein Adventure, und habe es auch irgendwie da nicht aufhören können. Ich habe es abgeschlossen und freut euch auf mein Review. Und dann habe ich ein bisschen noch in Death Stranding 2 reingeleuchtet. Ja, bleibt gespannt. Wird gut. Wird sehr gut.
Sehr schön. Und außerdem mit dabei der Christian.
Ja, servus. Guten Tag und so. Und ob Ryu Hayabusa auch Hosen anhat heute, das werde ich euch erzählen. Ich habe nämlich Ninja Gaiden Ragebound gespielt und erzähle da was. Und da gibt es dann noch ein paar Abwandlungen dazu. Und ansonsten könnt ihr euch freuen, wie es der Tax angekündigt hat, dieses Adventure. Das, glaube ich, hat mehr als nur der Tax gespielt. Und da werden wir was drüber sagen.
Geil. Und ich bin auch dabei, der Peter. Und da wir gerade eben aus der Gamescom Opening Night live kommen, werden wir alle zusammen, und ich natürlich auch, unsere Eindrücke dazu schildern. Die ist gerade eben zu Ende gegangen, vor 10 Minuten. Und wir haben uns das Ende noch zusammen angeschaut. Und da gibt es sicher den ein oder anderen Eindruck von uns. Und wenn wir das haben, dann werde ich noch, und da hat der Fips ja schon was dazu gesagt, werde ich noch euch was über die Battlefield 6 Beta erzählen, die ich ausführlichst getestet habe an 2 Wochenenden und eine klare Meinung zu Battlefield 6 habe. Da gibt es dann auch nochmal Infos. Bei den anderen Themen, da gibt es einiges, wo ich auch mitreden kann. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, Schlag auf Schlag geht's, ne? Die letzte Watch ist gar nicht lange her. Nachdem wir ja im Juli oder so haben wir ein bisschen länger Pause gemacht und jetzt sind wir wieder schön im Rhythmus. Deswegen gibt es heute direkt wieder eine Play. Was ziemlich cool ist, dass wir dieses Mal relativ viel... wahrscheinlich hat es jeder gehört, dass da gerade Französisch im Hintergrund gesprochen wurde.
Nee.
Und immer noch gesprochen wird. Wo kam das jetzt her?
Ich hoffe nicht, dass es Content bei mir war, aber ich denke...
Tja, Tax, jetzt komm mal raus damit. Was machen denn die kleinen Französinnen bei dir?
Französisch Vokabeln. Aber nein, das klang so wie ein Fernseher. Ich habe ja gar keinen Fernseher hier.
Ja, irgendeiner von euch muss sich jetzt outen, dass er da im Hintergrund irgendwie...
Oder deine Katze redet, Fips.
Meine sich Katze beschäftigt, redet. Sich jemand mit französischem Content fremd beschäftigt hat.
Ja. Bei französischem Content bin ich raus.
33 noch nicht gespielt, ha? Peter.
Claire Obscure.
Claire Obscure, genau.
Ja, okay. Dann.
Das war keiner. Das war jetzt keiner.
Das ist spannend. War einfach keiner. Okay, dann machen wir einfach weiter. Wo war ich stehen geblieben? Vielen Dank, dass es direkt im Intro war. Wir sind top aktuell, wie gesagt. Gamescom Opening Night. Gibt's gleich super Meinungs- und Stimmungsbild von uns. Und
wir müssen die Kehle ein bisschen ölen, oder?
Ihr habt schon so fabulös drüber gesprochen. Ja, das kommen wir auch gleich zu Tags. Was ist denn heute los?
Ja.
Da kommen wir auch gleich zu. Ihr habt ja schon so fabulös drüber gesprochen. Ein Adventure, ne? Da werdet ihr drüber reden. Vielleicht wurde das Adventure beim letzten Mal sogar schon mal von jemandem von uns vorgestellt und jetzt haben einige Leute nachgezogen. Ich bin sehr gespannt. Jede Menge spannenden Content. Und weil der Tax ja anscheinend sehr viel Durst hat, kann der Tax jetzt direkt mal losstarten und uns erzählen, was er heute zu trinken am Start hat.
Ja, ich mache mal wieder weiter mit meinem Energy Drink. Diesmal Flying Power Juneberry, echt nahezu eisgekühlt aus dem Kühlschrank und den werde ich jetzt gleich testen. Und ja, wenn das nicht reicht, habe ich noch ein Schöfferhofer. Es war leider ein Verzweiflungskauf, weil es nichts anderes gab. So ein Grapefruit-Bier-Mix-Getränk, aber ich habe gar nicht so viel
Bock auf Grapefruit. Da muss ich jetzt fragen. Also pass mal auf, wir hatten gerade französischen Text und wir wissen, dass Schöfferhofer so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel. Ja. Und wer jetzt da keinen Zusammenhang erkennt, ja?
Stimmt. Also ich habe jetzt mal hier Juneberry aufgemacht. Das schaut ja dann wie das Pseudo-Original aus. Ja. Ja. Nee, ich verstehe doch auch gar kein Französisch. Also dann kannst du bei mir gar nicht
laufen. Also vielleicht, also um das nochmal aufzuklären, vielleicht hat es auch nicht jeder gehört. Aber man hat vorhin eindeutig französische Sprache im Hintergrund gehört, als ob da irgendein französisches Video läuft. Vielleicht einer der Hörer, der das jetzt nochmal forensisch untersuchen kann, falls man es gehört hat in der Aufnahme, findet mal raus, von wem das kam. Vielleicht erkennt man es ja. Oder kann zumindest rausfinden, was da gesagt wird.
Und es kann nicht vor mir kommen. Es
ist X-Sound jetzt einspielen. Nee.
Und kurzes Urteil. Ich habe doch beim letzten Energy Drink gesagt, ist nicht so geil und so. Ich muss wirklich sagen, der Flying Power Juneberry ist für so einen Energy Drink voll erträglich. Also kann man echt nehmen.
Den Tax holen wir noch voll in die Energy-Welt rein.
Der
Juneberry ist aber mit Zucker, oder?
Ja, Juneberry ist mit Zucker.
Ja, genau. Es ist so geil, es ist, man kann den Druck gar nicht lesen, ja. Ich glaube schon, ja.
gut. Ich mache mal weiter, Tax, weil ich habe nämlich ein Getränk, das könnte dich brennend interessieren. Wirklich brennend interessieren.
Ingwer, Pfeffer, Cayenne.
Gab's einen Aufsteller im Rewe von einem neuen, geilen, gehypten, wahrscheinlich Influencer-Getränk. Es nennt sich Super Pop. Ne? Habt ihr vielleicht gesehen, sind so kleine Dosen, bunte Dosen, gibt es vier verschiedene Geschmäcker. Ich habe hier den Geschmack Zitrus, Lemongrass, Ginger, lieber Tax. Und dieses Getränk soll ja besonders gesund und bekömmlich sein. Da sind irgendwie extra Ballaststoffe drin. Es ist für deine Verdauung. Es ist ein Teelöffel Apfelessig sogar in der Dose.
Darf ich mal dich spoilen,
von wem das ist? Ja, von Pamela Reif hat er investiert drin.
Ja.
In dieses. Genau. Und dann wird man genauso fit wie die, wenn man das trinkt.
Genau.
Logisch, oder? Da gibt es auch einen Link im Chat, wenn ihr da Interesse habt. Es könnte allerdings sein, wenn ich das jetzt trinke, also entweder es schmeckt unfassbar eklig und ich trinke es gar nicht lange, oder aber ich muss zwischendrin einfach mal kurz austreten, weil es ja die Verdauung und den Stoffwechsel anregt. Keine Ahnung, welche Effekte das dann auf mich hat. Also ich habe da schon...
Wahrscheinlich.
Ich habe Respekt. Wir werden uns noch wünschen, im Hintergrund Französisch zu hören.
Ich habe Respekt davor. Es riecht, also ich habe die Dose gerade aufgemacht, es riecht brutal. Auch. Nach Ingwer. Es riecht nach Ingwer, lieber Tax. Es riecht richtig nach Ingwer.
Super. Wir beobachten im Laufe des Podcasts deinen Zustand.
Oh, Tax, das ist dein Getränk. Das ist gar nicht übertrieben süß. Das ist nur leicht gesüßt.
Das ist Stabilo Ingwer.
Und schmeckt primär wirklich nach Ingwer.
Ja.
Aber nicht so übertrieben süß. Das schmeckt eigentlich gut.
Post's mal in den Chat nochmal oder so.
Ja. Es ist im Chat. Ja, wie gesagt, sogar die Sorte.
Scrolling, ja.
Sogar die Sorte, die ich hier habe. Super Pop. Schaut mal nach Super Pop. Ehrlich gesagt, wenn ihr irgendwie, es ist auch eben mit Stevia gesüßt, es ist vegan, kalorienarm. Und es hat auch noch irgendwie Ballaststoffe drin und Apfelessig. Ein bisschen essigartig schmeckt es, aber nur so ganz leicht. Also das kann man schon sehr gut trinken. Das ist jetzt nicht schlecht. Das ist jetzt echt nicht schlecht.
Boah, das ist echt so eine Darmbombe. Aber es ist geil. Es sind lauter gute Sachen. Apfelessig. Es
ist eine Darmbombe.
Was heißt denn jetzt wieder Darmbombe? Ist das jetzt gut oder schlecht? Tax, ist das jetzt gut oder schlecht? Der Begriff Darmbombe. Weil eigentlich soll das gut sein für die Verdauung.
Ich schaue gerade noch,
Dr. Tax wird uns das nochmal mitteilen, ob es gesund oder nicht gesund ist.
Wir interviewen den Probanden in einer Stunde.
Wenn ich auf einmal weg bin, wisst ihr, was los ist. Wir machen weiter mit dem Fips. Der hat sicher auch leckere Getränke.
Ja, der Fips hat immer leckere Getränke. Der Fips hat so Darmlöcher-Getränke. Ja. Keine Bomben. Ich bin natürlich immer noch voll auf dem Energy-Drink-Trip. Ich habe einen Monster Rehab Pfirsich-Eistee-Geschmack. Das schmeckt tatsächlich wie ein Eistee. Also, aber auch Zero hier, glaube ich.
Pfirsich-Eistee-Geschmack und es schmeckt nach Pfirsich-Eistee.
Nein, es schmeckt tatsächlich nicht ohne Zucker, aber es schmeckt tatsächlich wie ein normaler Eistee. Also da merkst du gar nicht so, dass du einen Energy-Drink zu dir nimmst.
Okay.
Ich habe aber auch noch einen Energy Drink, mein Go-To-Energy Drink, das weiße Monster. Ja. Das lauert auch noch in meiner Kühlbox. Und direkt daneben liegt natürlich auch ein Tegernseher hell heute, weil ich hatte mal Bock auf ein helles wieder.
Bock auf ein Bier und Energy Drinks. Es ist einfach, ja. Du bist die Konstante. Du bist echt die Konstante hier.
Ja, ich bin da auch echt vorhersehbar. Also meine Alexa sagt auch immer, ihrer Bestellhistorie nach wird es Zeit, wieder Monster Energy White nachzubestellen. Deswegen, die kennt mich. Genau.
Du musst dich mal wieder was trauen, Tax. Du musst wieder aus deiner Komfortzone raus. Du musst auch mal so einen Influencer-Drink dir kaufen.
Du, ich habe jetzt eine Woche lang habe ich jetzt portugiesisches Bier getrunken. Das hat eigentlich gereicht. Und ich habe auch da portugiesische
Energy-Drinks
getrunken.
Hast du da gar nicht mitgenommen für den Cast?
Travel Report hier.
Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, aber ich bin immer nicht so geil darauf, Getränke im Gepäck zu transportieren.
Handgepäck halt am
Duty Free. Nee, darfst ja nicht. Am Duty Free, aber im Duty Free kriegst du ja nichts Gescheites. Die gescheiten Sachen kriegst du ja eher in den billigen Supermärkten.
Da kriegst du ja nichts Gescheites.
Da kriegst du ja nur den Kommerzkack. Ja?
Ja, das war.
Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich habe drüber nachgedacht, aber wie gesagt, ich habe immer diese, das explodiert mir bestimmt in der Unterhose, im Gepäck und dann,
nee. Nee, Koffer kann ich nachvollziehen. Dann machen wir weiter mit dem Christian. Was hat denn der Schönes? Genau. Gibt es wieder Bierli bei dir eigentlich?
Ah, nee, noch eine Weile lang nicht. Ich darf eine Weile lang keinen Alkohol trinken. Und das zelebriere ich jetzt mit, indem ich den nächsten unsympathischen Influencer unterstütze. Ich habe nämlich einen Gönnergy.
Welchen denn?
Ja, Mango Slam habe ich. Das, ich
Mango Slam. Mit oder ohne Zucker?
Ohne Zuge. Und ich habe jetzt Paradise Punch und Mango Slam probiert, weil ich mag diese tropischen Geschmäcker so gern.
Ja, ja.
Und
ja.
Die sind halt schon geil. Also es schmeckt jetzt nicht echt nach Mango, aber es schmeckt halt sausüß und irgendwie geil, wenn es so schön warm ist. Heute war es auch schön warm. Deswegen.
Ja, und wenn so ein Gönnergy richtig eiskalt ist, dann funktioniert der schon. Ja, ja. Kann man schon so lassen. Da hast du dir eine schöne 0,5er Dose hingestellt, oder wie du die jetzt reinpumpst.
Genau.
Wow, der hyperaktive Christian.
Ich mir noch meine Postleitzahl auf die Stirn oder so.
Sehr schön, ja, okay, dann sind wir am Tanken. Ich kann nur sagen, Tax, hol dir mal dieses Super-Pop-Ingwer-Getränk. Ich bin gerade überzeugt davon, dass du das geil findest.
Wo kann man das denn bekommen, auch bei den Premium-Supermärkten?
Beim Rewe. Der Rewe hat, also bei uns hat er gerade so einen extra Aufsteller, wo es alle vier Sorten gibt. Und ich habe mir zwei Sorten geholt und dachte, für einen Podcast muss ich unbedingt die Ingwer-Sorte probieren. Ja. Ja. Vielleicht gibt es den Aufsteller auch in eurem nächsten Rewe. Es ist jetzt echt gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Na dann, gehen wir rein in den Content. Wir haben uns ja, wie gesagt, gerade eben die Gamescom Opening Night live mit unserem Geoff Keighley angeschaut. Und ja, wer will denn mal anfangen? Christian, du bist ja erst später eingestiegen. Fips, du hast ja gemeint, du hast dir sogar Dinge notiert und sogar irgendwelche Preview-Reviews platziert.
Das war mehr oder weniger ein Spaß mit den Preview-Reviews, aber ich habe mir tatsächlich was dazu notiert.
Wir wollen da gar nicht jeden Titel besprechen, sondern eigentlich vielleicht eher, was so besprechenswert ist, ja, was dir also, da was aufgefallen ist.
Was ich natürlich, weil es sowieso im Game Pass ist, anspielen werde, ist Black Ops 7, zumindest mal die Multiplayer-Variante. Ob ich mich zum Singleplayer mal durchringen kann, weiß ich nicht. Das sah mir nämlich auf angenehme Art und Weise ein bisschen wie das von mir sehr geliebte Titanfall aus, kann aber auch wieder ein totaler Griff ins Klo sein, was das Gameplay angeht.
Ja, kann ich was zu sagen. Also Black Ops 7, das, was sie gezeigt haben jetzt bei der Gamescom, war meiner Meinung nach bis aufs Ende komplett der Singleplayer-Teil.
Ja, das war Singleplayer, also deswegen, ich muss mir echt überlegen, und weil ich.
Der sah mega cool aus.
Das fing ja auch hier an mit so, you will feel the fear und so scheiße. Ich dachte, erst da kommt ein neuer Teil von 4 tatsächlich, so als super Überraschung, weil das mag ich
ja. Aber das war doch im ersten Trailer Shooter auch schon so gemacht in die Richtung.
Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich, den habe ich ignoriert. Okay.
Doch.
Und deswegen, aber es könnte interessant sein, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an.
Also ich habe ja Call of Duty jetzt lange so einen blinden Fleck im Prinzip, aber bei dem Black Ops 7 fand ich jetzt diesen Singleplayer-Teil, den sie gezeigt haben, weil der vom Style her so ein bisschen Inception Control 4-mäßig war, hat mich
das voll erholt. Ja, wobei sie haben ja, Sie haben ja mit diesem Futuristischen, haben sie ja schon bei einem anderen Call of Duty, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, es gibt so viele mal versucht. Aha. Und das war ein ziemlicher Griff ins Klo. Das haben sie nicht so richtig geil hingekriegt.
Also der spielt irgendwie auch in der Zukunft genau 2023.
Aber wie gesagt, ist Call of Duty ist bei mir so ein Ding, es ist ein Game Pass, kann ich immer mal angucken. Und tatsächlich hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, auch gerade dieses Gameplay. Und wenn sie das schön in Multiplayer transportieren, habe ich da Hoffnung, dass das Spaß machen könnte.
Da würde ich noch kurz vorher was sagen, weil angefangen haben sie die Show ja fast mit Black Ops 7, aber sie haben mit einer Sache angefangen, die man wirklich hervorheben muss. Keely hat gesagt, Hollow Knight Silksong kommt 2025 raus und es gab sogar noch mal einen neuen Gameplay-Trailer dazu.
Da bin ich die 2 Minuten zu spät gekommen.
Und er hat gesagt, es kommt 25 wirklich raus. Es ist ja eh spannend, wie lange sich das jetzt verzögert hat. Da gab es ja diverse Theorien, woran das liegen könnte. Aber er sagte, es kommt 25 raus. Aber ein Datum haben sie, glaube ich, trotzdem nicht genannt. Naja, das war noch kurz davor. Das war eins meiner erwähnenswerten Titel, weil da bin ich einfach nur mega gespannt drauf, ob das ein Griff ins Klo wird am Ende dann doch oder ob sie es noch irgendwie rumgerissen haben, das Ruder. Weil, ja, hab mal viel gehört, was da wohl schief ging in der Entwicklung.
Genau, dann hatte ich mir notiert, dann hatte ich ganz viel, was ich nicht toll fand, zu Monster Hunter. Da gab es ja ein neuer, dieses Crossover, da habe ich mir notiert. Geil, freue ich mich mega drauf. 1 von 10 Preview-Punkten. Scheißegal.
Bist du meine Notiz wissen? Ich habe mir das Schlaf-Emoji dazu gepackt.
Fast, kommt auf die 1 von 10 auch raus.
Es war auch mega lang, das Segment. Da waren doch sogar welche da und dann haben sie über irgendwie Crossover. Ja, ja. War das ein Final Fantasy Crossover?
Ja, Final Fantasy 98 Crossover oder so. Da war ich dann kurz auf Toilette, weil das hat mich dann komplett verloren.
Ja, aber
bin dann
nicht der
Welt. Waren nette Sachen dabei. Das nächste, wo ich sage, das muss ich auf jeden Fall spielen.
98, wenn ich fragen darf. Was soll...
Ja, 18, keine Ahnung.
Ja, es ist halt, glaube ich, wenn man in der Bubble drin ist und Monster Hunter geil findet, dann glaube ich, ist man da richtig.
Ist es ein richtiger Kick.
Ja, aber ich bin in beiden nicht drin, somit war bei mir das Next, please.
Genau, dann Next, please. Genau, Next, was mich dann echt interessiert, wo ich sage, das werde ich auf jeden Fall holen und spielen, ist natürlich Deadpool VR. Weil Deadpool ist natürlich Deadpool.
Oh, also, du hast einen großen Sprung jetzt gemacht. Okay.
Ja, da waren ein paar nette Sachen dabei, die ich aber jetzt nicht groß erwähnen muss. Also ich meine, da kommt, wenn es keiner mehr sagt, sage ich vielleicht noch was dazu, aber ich muss euch ja auch noch was übrig lassen. Es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist jetzt so ein Must-Have.
Ja, aber Deadpool VR habe ich sofort gedacht, okay, Fips hat jetzt eine Quest 3.
Genau, bei Deadpool VR ist er dabei.
Da muss er dann dabei sein.
Was mich dann noch interessiert, tatsächlich, deshalb war, glaube ich, dass nicht so viele von euch jetzt auch notiert haben, ist Toxic Commando. Weil mir das
gesehen.
Das für, bitte?
Das hat man das mal wieder gesehen. Das war vor 2, 3 Jahren.
Ja, ja.
Weil da haben wir das auch gemeinsam irgendwie geguckt und waren voll gehypt.
Genau, das hat nämlich so ganz immer noch, finde ich, ganz schöne Left 4 Dead Hypes und dieser 80er-Jahre-Sound und alles. Das gefällt mir schon auch noch. Aber da bin ich auch noch gespannt, was das wird.
Von den Space Marine 2 Machern, ne? Von Focus ist das. Die haben wir da jetzt so anscheinend so ein 3-Player-Koop
vorgestellt. Vier Spieler.
Ehrlich? Hast du vier entdeckt?
Ich habe vier gemeint,
es waren nur 3.
Ah, geil. Es waren Defo 4 Spieler, ja. Das finde ich nämlich eigentlich ganz cool.
Okay, das ist schön.
Dann kam wieder, was ich vielleicht kurz erwähne, war da, also hast du gesagt, dass du eine starke Meinung dazu, Peter, deswegen überlasse ich dir den neuen Ron Gilbert.
Da habe ich eine starke Meinung zu, ja.
Ja, und dann, da brauche ich unbedingt ein Briefing, weil den hatte ich verpasst.
Genau, dann kommt eine ganze Weile relativ wenig, was mich anfasst. Also Zero Parades kam zwischendrin, das hat mich daran erinnert, dass Disco Elysium ewig spielen will und schon ewig in meiner Library liegt. Und dann im Schluss haben sie ja noch hier Kronos, The New Dawn, Vampire the Masquerade 2 und das Neue, wo ich nichts von weiß, Project Spectrum noch gezeigt. Aber das waren noch 3 Titel, wo ich sage, okay, die will ich mir eigentlich auch anschauen. Also Vampire the Masquerade auf jeden Fall, bin ich so froh, dass das tatsächlich kommt. Das haben sie ja noch zigmal verschoben. Und was mir gerade am Anfang sehr aufgefallen ist, nur so am Rande bemerkt, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, ich kann Jeff irgendwie nicht ernst nehmen, wenn er immer What a great game oder That is a very fun game so in völliger Gleichgültigkeit am Ende noch schnell nachschiebt, das wirkt total lächerlich.
Und das dieses Mal. Ja, genau, ich kann da mal kurz an der Stelle übernehmen. Also ich fand dieses Mal eine Sache erstmal super strange, dass sie dauernd diese Opening Night angekündigt haben mit den ganzen Game-Logos, über welche Games auf jeden Fall gesprochen wird. Habt ihr das auch gesehen? Also wir sprechen über, auf jeden Fall über Black Ops 7. Wir sprechen über Resident Evil. Ihr bekommt was zu Silent Hill F zu sehen. Das waren, glaube ich, 8 Logos oder so, die dann da immer auf diesem Announcement drauf waren.
Ja, das habe ich nicht gesehen.
Wo ich mir gedacht habe, okay, ist cool, dass ihr darüber sprecht. Haben wir alles schon mal gesehen. Ich bin ja da bei so einer größeren Keynote sozusagen immer sehr gehypt auf Sachen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Auch wenn es nur ein Teaser ist oder wenn sie irgendwas announcen. Dass man jetzt halt wieder einen Trailer gesehen hat zu Black Ops 7. Okay, nice. Wissen wir, dass es kommt. Auch Resident Evil Requiem, da haben wir viel drüber gequatscht vorhin. Ist geil, dass man sieht. Aber ja, wissen wir auch, dass es kommt. Hat mir jetzt auch nicht irgendwie mehr gegeben. Deswegen fand ich gerade die Sachen, von denen man nicht vorher was wusste, fand ich mega cool. Also da erstmal für den Christian. Sekiro Anime-Serie, weißt du schon, oder? Das kommt.
Ich habe es gesehen. Ich habe den Trailer nicht angeschaut, aber ich habe jetzt gerade so hier halt die wichtigsten Highlights mal so offen, genau. Und habe mitgekriegt, dass es kommt. Aber
okay.
Anime okay. Reizt mich jetzt nicht so und Sekiro ist ja eh so
ein blinder Fleck. Du hast eh gesagt, Christian, Lords of the Fallen 2 ist natürlich voll was für dich. Da wurde auch ein Trailer gezeigt. Genau,
das Dark Fantasy Setting, was haben sie richtig gut auch hinbekommen. Auch das 1 hat mir echt gut gefallen.
Ja. Ja, was sie auch vorher announced hatten übrigens, weil ich gerade Sekiro-Serie gesagt habe, sie hatten ja auch noch zu Fallout 2 nicht nur einen Trailer zur zweiten Staffel, sie hatten auch noch das Release-Date mit dem 17.12. und dann waren ja auch noch 4 Leute vom Staff da, wo jeder was sagen wollte und dann haben sie reihum was gesagt. Ich glaube, das Fallout-Segment war auch alleine fast schon 10 Minuten lang. Da hatten sie so ganz cringe, irgendwie wollten sie lustig sein. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch gesehen?
Ich habe da tatsächlich gerade nicht hingeguckt, weil ich mich für Fallout nicht spoilern lassen wollte für die Serie.
Ja, okay. Aber das, was die auf der Bühne gemacht haben, das waren wie so ein bisschen einstudierte Sprüche. So. Das war irgendwie total, total lame.
Ja, das aber, sind Schauspieler, ne? Mehr als Text lernen können die nicht.
Ja, aber die ersten zwei waren irgendwie Producer und so. Und bei denen war es strange. Bei den beiden Schauspielern war es ganz okay. Also Lucy, die Lucy-Schauspielerin und der Mech.
Titus.
Ja, die war schon witzig und ich freue mich auf die zweite Staffel. New Vegas, geiles Setting, wurde schon am Ende der ersten angedeutet. Da kann der Christian wahrscheinlich noch mehr zu sagen, da er auch das Spiel zumindest angespielt hat, ne? New Vegas.
Genau, angespielt 20, 25 Stunden, was halt wirklich nur angespielt ist.
Genau. Mhm. Und sie haben gesagt, Sie haben schon geteasert so ein bisschen. Wer das Spiel kennt, der wird so ein paar Dinge wieder entdecken. Also da ist schon Fanservice wieder drin. Aber wirkt geil und kann man machen. Ich freue mich auf den Indie-DLC. Da wussten wir ja schon, dass der kommt. Aber es wurde Gameplay gezeigt und es wurde das Setting gezeigt. Tax, du hast es nicht mitbekommen, weil du da anscheinend gerade abwesend warst.
Ja.
Für Indiana Jones kommt ja jetzt schon Anfang September, der DLC. Und der spielt, wenn ich es richtig verstanden habe, wieder komplett in Rom. Allerdings nicht im Vatikan, also wirklich, sondern in Rom in der Stadt, was ich auch als Setting mega geil finde.
Aber die Trailer sind ja auch bekannt, gell? Also der DLC-Trailer, der kursierte ja schon seit längerem.
Ist ein neuer gewesen. Ist ein neuer. Mit neuen Locations in Rom.
Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ob es dann auch wieder so lang wird. Wird der DLC dann so kurz wie das Spiel oder ist es nur ein Level?
Mhm. Also beim DLC, ich gehe davon aus, dass das maximal vielleicht zwei so Gebiete sind. Ich tippe aber eher, das ist ein großes. Das ist
vielleicht der Überlauf, oder? Als sie gesagt haben, kürzen wir das Spiel kurz und knackig.
Ja, oder halt einfach nochmal Geld damit verdienen. Ne? Ja, also am Ende ist es, denke ich mal, es ist ein Chapter aus dem Hauptspiel als Game.
Ja, und ich glaube, wenn man da in diesem Bereich gehuckt ist und wenn es Indiana Jones Spaß gemacht hat, das ist gut investiertes Geld. Jetzt weiß ich bloß nicht, was der DLC kosten würde. Ich hoffe nicht 79 Euro, dann wäre es ein bisschen frech.
Nee, sicherlich nicht.
Vielleicht so 29,
29, 20, 30 tippe ich. Irgendwo bei 20, 30. Ja. Für ein Level kannst du nicht mehr verlangen.
20, ach, dann würde ich mir das vielleicht sogar holen.
Ist schon teuer. Vielleicht auch nur 19,90 oder so, weil
es gibt doch bestimmt so eine Deluxe Edition, wo der ja schon dabei ist. Und
Genau.
Vielleicht noch kurz eingeschoben, man müsste halt wissen, wer die Level gemacht hat, weil es wirklich Level in dem Spiel gab, wo ich dachte, oh my fucking God, das alles auf der PlayStation. Da gab es Level, da war es vielleicht nicht so detailreich. Ja. Aber schauen wir mal.
Also vielleicht das Reviews sah sehr gut aus. Also was sie gezeigt haben, Kolosseum und so, das sah schon mega cool aus.
Ah, ja.
Dann, Fips, du hast geteasert, Ron Gilbert, neues Spiel. man hat ja schon hin und wieder Screens gesehen. Christian, ich glaube, da hatten wir auch sicher mal geschrieben. Das sah doch aus wie so eine Mischung aus einem Zelda, so einem Top-Down-Zelda und was war das andere Spiel? Eher so ein bisschen Plattformer-mäßig. Also ein Zelda-Plattformer-Gemisch. Sah eigentlich cool aus, hatte ich Bock drauf. Aber es hat heute eine Dimension gezeigt, die mir bisher nicht klar war. Und das Spiel heißt ja Death by Scrolling. Und es ist ein Vertical Scrolling Game, wo die ganze Zeit sozusagen dein Bildschirm vertikal scrollt und du die ganze Zeit.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Also im unteren Bildschirmrand ist so eine Flammenwalze. Mhm. Und wenn ich die erreiche, dann bist du halt höchstwahrscheinlich tot.
Da gibt's weil dann du im Fegefeuer bist. Du bist im Fegefeuer, ne? Du bist in
Purgatory.
Ja, genau. Aber es ist trotzdem vom Gameplay her wirkte das halt auf mich. Du bist halt die ganze Zeit, es ist mega stressig. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt gar keinen Bock gerade, das zu spielen. Ich traue dem Ron Gilbert aber zu, dass er irgendwas Geiles gemacht hat. Ich habe aber dann auch ein Gefühl, Christian, es könnte eigentlich jetzt, es ist gar kein Zelda-like, wie man vielleicht initial dachte, sondern es ist eher, ich mache jetzt mal einen ganz weiten Bogen, es kommt mir ein bisschen so vor, wie so ein Vampire-Survivor-like, aber anders. Du kriegst nämlich dann auch immer wieder Items, du wirst stärker, es sieht so aus, als müsstest du nicht immer wieder komplett, also ich weiß es nicht, aber es wirkt so. Schaut euch den Trailer mal an, ob euch das anspricht. Ich habe da die Befürchtung, dass es mich zu sehr stresst. Also dass ich
glaube, also, wie ich es jetzt gesehen habe, hätte ich eher gesagt, du machst einzelne relativ kurze Runs und hast dann so Roguelite-mäßig Sachen, die du übernehmen kannst mit den Karten.
Ja, genau, und dann geht's dann so wieder. Und du musst halt wahrscheinlich
halt wieder von vorne an.
Du musst halt einmal komplett durchkommen und du wirst halt über die Zeit halt progressen, dann kriegst du wahrscheinlich was zugeschissen mit Items, dann kannst du dich korrekt ausrüsten, damit das auch für dich gut passt und so.
Ja, wobei, also mir geht's aber ähnlich wie dir, Peter, mich hat das jetzt nicht so super angesprochen, dass ich da richtig viel Bock drauf hätte auf den ersten Blick. Was ich aber auch sagen muss, ist, Ron Gilbert, er lässt sich halt schon immer wieder was einfallen. Ne? Er macht
voll
nicht das Hunderttausendste gleich, sondern er hat nette kleine Ideen. Ich erinnere mich hier an Scurvy Scallywags.
Ne? Ja, genau. Mega geil. Das finde ich übrigens immer noch hin und wieder auf dem Phone.
Ich pack's ab und zu auch noch aus. Ja, ja.
Ich kenne nur die Scurvy Burgers. Scurvy Dogs.
Das ist schon. Genau, das ist schon nicht schlecht. Also er macht schon was und insofern würde ich das mal abwarten und würde es dann wahrscheinlich einfach mal probieren.
Genau.
Ja, vielleicht ist es ja auch gerade auf Mobile doch ein recht kurzweiliges, nettes Spielchen.
Der Punkt ist, weil es von Ron Gilbert ist, werde ich es auf jeden Fall spielen. Weil ich einfach glaube, dass er irgendwas Geiles draus macht, was mich dann doch abholt. Weil ich auch seinen Humor und alles zu 100% cool finde. Deswegen, ich setze da drauf. Aber der Trailer hat mich nicht so abgeholt, war jetzt nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Aber schaut euch den mal an, wie ihr das so findet. Dann wird es bei mir persönlich schon sehr dünn. Natürlich, ich freue mich auf Ghost of Yotei, ich freue mich auf, freue ich mich sonst noch wirklich auf was? Naja.
Ja, den Vampire, ne?
Du bist ja jetzt Vampir-Fan. Genau, Masquerade. Ja, lässt mich alles, also ich sage mal so, für 2 Stunden waren schon eine Handvoll Sachen drin, wo ich sage, die interessieren mich wirklich und so ein paar Sachen, wo ich sage, kann man mal im Auge behalten, aber mehr auch nicht. Ich habe auch Gefühl, bei vielen Sachen bin ich einfach nicht mehr oder nicht Zielgruppe. Also allein schon, dass es 2 World of Tanks Games gibt zum Beispiel. Es gab sehr viel Anime-Style-Zeug, wo ich halt auch überhaupt nicht so drin bin. Deswegen, ja, also ja, nicht so meins, aber eigentlich bin ich ganz froh, weil mein Pile of Shame ist eh riesig. Was habt ihr dann noch hinzuzufügen, Christian? Du hast ja auch noch mal ein bisschen auch Nachlese betrieben.
Ja, genau. Gibt's noch einen ein Titel, wo du sagst? Also genau, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, was ich gesehen habe, also genau, Ghost of Yotei, was wir gesehen haben mit voller Freude, dass es den Legends Mode wieder geben wird. Als DLC.
Oh, stimmt.
Ja, ganz toll. Das war ein klasse Multiplayer-DLC. Genau, Lords of the Fallen hast du ja schon gesagt. Und Ninja Gaiden 4. Da habe ich auch den Trailer gesehen und Gameplay und so, und da gab es ja auch schon Gameplay-Anspiel-Sessions vor Wochen, deswegen nicht wirklich neu, aber wirklich erwähnenswert, weil, oh, zu dem kommen wir ja nachher nochmal zurück, zu den Ninja-Guiden.
Ach, stimmt.
genau, und das schaut so fett aus, also unglaublich, und da kommt ja hier Team Ninja mit Platinum Games zusammen, und das sind ja wirklich die beiden Größen des Action-Games Genres, also da kommt Großes auf uns zu, würde ich jetzt mal behaupten. Und was ich gelesen habe, was wohl gab, ist einen neuen Onimusha-Trailer.
Oh ja, den fand ich übrigens auch gut.
Genau, also Onimusha, die Serie liebe ich ja total, leider total in Versenkung, aber von 1 und 2 gab es ja gute Remaster. Das 2 habe ich leider noch nicht das Remaster gespielt, aber halt damals gespielt und mochte das ja wirklich, wirklich sehr. Die Titel, deswegen auch auf das Neueste, den vierten Teil freue ich mich sehr. Oh, das ist der fünfte dann schon? Ah, whatever. Und ich habe jetzt gelesen, dass wohl hier von Night Dive, also die sind ja so umtriebig, die hauen ja, die scheißen die Titel raus und Ende. Das ist dieses Remaster-Remake-Studio, die halt jetzt vor kurzem ja auch Heretic und Hexen
ach ja, genau,
rausgebracht haben. Outlaws, das LucasArts Outlaws bringen sie ein
Remaster. Das war aber nicht in der Keynote. Das war nicht in der Keynote.
Sehe ich hier auf IGN mit Gamescom Opening Night Live Postshow. Ah, das war
ja, Postshow. Vielleicht liegt es daran.
Ja, ich habe zu weit gescrollt.
Aber das Outlaws, ja, das Outlaws fand ich cool damals.
Weil da kommt hier noch Hollow Knight, Release Date confirmed, Bubsy 4D, noch ein paar andere Sachen, dann kommt Outlaws.
Ja, deswegen, das haben wir aber alles nicht mehr gesehen.
Offensichtlich, dass das Popshow. Das Postshow ist nur eine Werbung für die Postshow, den Link. Also, das ist hier nicht ersichtlich, dass das in der Postshow ist.
Wir haben es aber nicht gezeigt.
Es kam, wurde alles, was du gerade aufgezählt hast, wurde nicht mehr. Das letzte, was ja dann noch vorgestellt wurde, war ja ein Myth of Wukong-Game, was aussieht wie ein neues Myth of Wukong. Könnte aber auch ein Spin-off oder könnte auch ein DLC sein. So klar war das jetzt nicht ersichtlich.
Die haben überhaupt nichts gezeigt. Das fand ich ein bisschen schade, weil also du hast da irgendwie diesen Tiger da gesehen oder was das war. Da hatten wir irgendwie, hätten sie mehr zeigen müssen, aber konnten wahrscheinlich nicht mehr zeigen.
Ja, da gab es, glaube ich, auch kein Datum, oder? War das 26 vielleicht, wenn überhaupt? Ja, war so ein Teaser so in der Art, wir machen ja auch was. Wir kochen, genau. Wir kochen auch was für euch, was Neues. Ja, ja. Aber, ja. Also, bei mir ist das, also bei mir kriegt die jetzt, was kriegt die, mach mal eine Wertung mal für die komplette Opening Night. Die ist jetzt aus der Hüfte geschossen. Bei mir ist das vielleicht eine 4 von 10. So insgesamt.
Ja, kommt, glaube ich, hin.
Ja. Also es war für mich so viel Ausschuss dabei.
Ja.
Für mich persönlich so viel Ausschuss. Und was ich nicht cool fand, ist dieser unfassbare Fokus die ganze Zeit wieder. Ach übrigens, wir erzählen euch dann noch was zu Resident Evil. Das haben sie ja zwischendrin, hat er das ja auch nochmal gemacht. Und wir erzählen euch auch, und Silent Hill nicht. Und übrigens zu Ron Gilbert haben wir dann auch nochmal was. Silent Hill
F, sorry, genau.
Mega. Ja, das fand ich so... Ja, so ein bisschen komisch, dass sie sich so an diesen Titeln, die sie am Anfang auf dem Plakat hatten, als ob die dafür gezahlt haben, dass sie in dieser Show so krass platziert werden.
Ja, so Premium-Werbe-Content. So,
ja. So kam es mir ein bisschen vor und deswegen ja, fand ich andere Shows schon, Summer Game Fest fand ich um einiges besser.
Und wobei es war schon sehr professionell aufgezogen. Also ja, also,
nee, da kann man nichts sagen. Ja, also da kann man nichts sagen. Also mega gut gemacht. Mhm. Das Clair Obscur, dieser Song, habt ihr den angeschaut? Christian ja. Und Fips, weil ihr habt das Game auch gespielt.
Ich trigger euch, ich habe ja den Song gesehen. Ich dachte, oh, bin ich gerade bei Arte irgendwie? Habe ich mich mit dem Sender verklickt, ja.
Ja. Okidoki. Dann, aber letztendlich war jetzt nichts das Ding dabei, wo ich sage, oh, ich fiebere jetzt aufs Release-Date hin. Das kann ich zumindest schon mal sagen, für mich persönlich.
Ghost of Yute, aber naja.
Das habe ich sogar schon vorbestellt, wenn ich nicht irre. Ja, das wird gut. Und Legends-Modus dazu, das wird gut. Nice, dann, wir haben ja genug zu zocken. Ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun haben. Und sogar der liebe Tax hat jetzt angefangen, der ist Trending 2 zu spielen. Tax, dein Eindruck dazu? Erstmal, das Allerwichtigste, wie viele Stunden hast du bisher investiert in das Spiel?
Ich müsste echt nachschauen. Subjektiv, ich glaube, unter 3 Stunden. Oha. Vielleicht waren es auch 4 Stunden. Oha, okay. War aber nicht der Tatsache geschuldet, dass mir das Spiel nicht gefällt, sondern mir haben einfach die Innentemperatur nicht gefallen. Alles ab 32 Grad. Da throttelt die PlayStation und mein Gehirn auch irgendwie am Abend. Da brauche ich dann frische Luft, ja. Also jetzt kommt hier vielleicht bald mal die kühle Brise. Ich habe ein paar Sachen geschafft. Also ich hatte die Retro-Intro durchgeklickt leider, weil ich dachte, das ist eher so eine animierte Introduction, falls man Death Stranding noch nicht gespielt hat. Das ist aber eher nur so eine textuelle Erklärung, Kontext, die Welt, Charaktere und Co. Ja, wer ist was, welcher Bösewicht.
Also, wenn man es gespielt hat, dann reicht's. Wenn man es nicht gespielt hat, den Teil 1, haben wir ja schon gesagt, dann reicht es auf keinen Fall, um irgendwas zu
checken. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in irgendeinem Update das nochmal irgendwie umfangreicheren Intro-Content
gibt. Warum sollten sie? Wenn du mehr sehen willst, dann gehst du auf YouTube und suchst dir nach
Death Stranding. Ja, stimmt auch. Oder spielst selber Part 1
durch. Also ich denke aber für jemanden, der es gespielt hat und nicht viel Zeit investieren will, einfach nur zum Auffrischen, wer war wer, reicht es schon, oder?
Ja, absolut.
Ich wusste auch nicht mehr alles. Also ich musste aber auch bei ein paar Sachen, ach ja, stimmt, so war das am Ende. Ja,
dann, ich finde, das Spiel hat ein recht hohes Potenzial für eine schöne Immersion. Ja, also es startet ja recht cineastisch und du bist da in dieser offenen Welt, in dieser kargen Berglandschaft und musst da deinen ersten Grat gehen. Und ich habe zuerst nicht geglaubt, dass das einfach Content live von der PlayStation 5 beziehungsweise von dem High-End-Modell ist. Und man kommt ja dann sozusagen in seine Homebase oder wie heißt das, Katakombe. Und selbst da, es gibt nichts zu motzen, würde ich mal sagen. Also es ist sehr, sehr schön fortgesetzt. Ich musste allerdings wieder in die Mechanik auch reinkommen. Ja, also, dass ich so meine Waypoints setze, wo ich hingehe. Ich würde sagen, ich bin auch beim, wie heißt es, Tutorial-Level beim dritten Part, ja, wo ich dann diese stärkere Stealth-Mission fahren muss. Ja, da war es mir aber dann zu warm.
Also muss man aber sagen, Tax, du warst dann eher froh, dass sich das Spiel wieder so sehr in die Mechanik reinführt. Weil letztes Mal habe ich hier drüber gesprochen, primär, dass ich eher das Gefühl, also ich war so ein bisschen, ja, kennen wir doch alles, wissen wir doch alles, irgendwie so das Gefühl hatte ich ja gerade in den ersten Stunden.
Ja. Ja, und ich weiß nicht, wie heißt denn das, diese Homebase, wenn du dich quasi in dein persönliches Retreatment reingehst?
Private Room,
ja. Das hat mir gut gefallen, dass sie den endlich so mal ergänzt, erweitert haben. Das war mir beim anderen zu steril, gefühlt zu wenig Möglichkeiten. Das passt alles und spoilern will ich jetzt nichts. Es sind schon in den ersten Minuten sehr nette Elemente enthalten, würde ich mal sagen. Ja, also wenn du denkst, da ist etwas, aber dann ist da doch nichts und so, das haben sie schon sehr fein gemacht.
Das heißt, du bist hyped, es weiterzuspielen, wenn dann endlich Raumtemperatur passt?
So make it or break it, bevor ich jetzt so ein bisschen Respekt, Angst habe, ist, ob es dann stärker in Richtung permanent Kampf geht, ja, und ich weiß, ich kann es dann einstellen, so, weil ich weil so, oh, jetzt so. Habe ich dann 30 Gegners durchrushen und ich will doch eigentlich hier nur durch die Wassersimulation und mir die Vegetation anschauen und
Tax, das wirst du können, glaub's mir. Ja. Also ich bin jetzt bei Stunde 36 aktuell, bin von der Main Story, glaube ich, schon um die 60% durch und ich kann dir sagen, ich habe bisher nicht unbedingt viel mehr gekämpft als im ersten. Nur das Kämpfen macht halt tausendmal mehr Spaß im zweiten Teil als im ersten Teil. Oder Christian, wie siehst du das bisher mit den Kämpfen, die du absolviert hast?
Also ich bin
ist anders als im ersten.
So weit wie du. Also ich bin 30 Stunden, bin in Episode 7. Und ich habe schon einige Kämpfe. Und es sind halt ein paar andere Arten von Kämpfen dabei als im ersten. Wobei, kann man nicht wirklich sagen. Aber ich finde schon, dass ein bisschen mehr Fokus auf Kämpfen gelegt wird, weil eben auch es gibt sehr viel mehr halt allgemein Gadgets, nicht nur Waffen, aber es gibt halt eben auch mehr Waffen und mehr so auch nicht nur eben für aggressiv, sondern auch für defensiven Stealth-Granaten und so Zeug, aber es gibt halt echt deutlich sehr viel mehr Gadgets und auch deutlich sehr viel mehr Waffen und einen Fokus drauf. Und ich habe auch schon gehört, dass das echt teilweise am Ende leider sehr, sehr, sehr viel wird, aber das sollte dich nicht abschrecken, Tax, weil es wird ja deswegen so, dass das nicht schaffbar
ist. Okay, da müssen wir klar unterscheiden, ne? In der Main Story, Christian, gebe ich dir recht, die Main Story hat mehr Kampf involviert als die Main Story im ersten Teil. Aber man kann bei den ganzen Side-Missions und den ganzen Tasks, die man so erledigen kann, kann man Kämpfe eigentlich immer überall oder fast überall umgehen. Ja, was ich auch viel mache.
Genau, das habe ich auch viel gemacht. Vor allem, ich habe auch sehr viel mehr Side-Stories jetzt gemacht, als ich es beim ersten noch gemacht habe. War jetzt hier auch total motiviert, weil halt eben durch die viel mehr Gadgets und echt so viel mehr Anreize auch irgendwie, weil du kriegst bei überall da, wo du was machst, kriegst du sofort nochmal, oh, guck mal, wir haben hier einen neuen Blueprint für dich und da.
Ja, voll geil.
Richtig, richtig cool und macht auch mega viel Spaß. Und auch, was ich halt auch nochmal positiv hervorhebe, auch bei der Main-Story, dieser Kampffokus. Da kommt Kojima echt nochmal zu alten Stärken, weil es ist vom Style her so extrem wie bei Metal Gear Solid.
Ja, das haben sie ja so gesagt und das meinte ich so. Dachte ich, ah, kommen jetzt diese Metal Gear-Effekte.
Ja, aber der Style ist geil.
Ich lass mich drauf ein.
Du hast ja überhaupt gar keinen Vergleich.
Ja, eben.
Taugt oder nicht. Also das ist ja Hanebüchen. Der Artstyle, also wenn dir das nicht taugt, der Artstyle, dann kannst du sagen, okay, das ist da nichts für mich. Aber dann hättet ihr das bei Death Stranding 1 schon nicht
gedacht. Ja,
ja. War Yuji Shinkawa auch schon Art Director mit dabei und der kommt halt jetzt nochmal richtig zum Fahren. Und es kommt auch hier, es gibt so einen Charakter, den hast du noch nicht gesehen. Der Peter weiß wahrscheinlich, wen ich meine, so mit so richtig stylisch. Also es gibt ja mega stylisch, das weiß jetzt wahrscheinlich nicht, wen ich meine, weil es gibt eigentlich so viele stylische, geile Charakter.
Ah, du meinst wahrscheinlich Tomorrow, will ich jetzt mal sagen.
Nein, also deswegen habe ich jetzt nochmal gesagt, ich meinte eigentlich nicht Tomorrow, aber auch Tomorrow. Also die krassesten Kampfszenen sind sowieso die, wo du eigentlich nur zuguckst. Es gibt ja danach auch nochmal, oder davor gab es ja schon mal so einen Charakter, der dich rettet und danach der dich rettet. Und der erinnert wirklich extrem an so einen Charakter von Metal Gear Solid. Auch so vom Style so und von dem Kampfstil und alles. Und das, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber das fand ich damals schon cool und ich finde es jetzt halt mega cool. Und es ist so geil mysteriös. Wer dieses Ding, was auch immer sein soll. Also, das ist echt mega gut.
Ja, also Christian, da höre ich aber raus, du bist auch noch ziemlich gut hooked und gut drin. Also,
ich bin mega hooked und bin so traurig, weil ich komme so wenig dazu gerade. Jetzt bin ich dann auch noch im Urlaub, das heißt, ich komme noch weniger dazu, das ist richtig schade.
Ich habe dann auch eine Zeit lang weniger das gezockt, das erzähle ich später aus Gründen, weil ein anderes Game dazwischen kam. Aber jetzt, als ich jetzt zurückkam, es ist einfach wirklich so ein Wohlfühlding, wenn ich dann erstmal reingehe und wieder anfange, hey, jetzt schaue ich erstmal, gibt's hier eine schöne Delivery, ja, jetzt mache ich erstmal hier eine lockere Delivery und fahre mal da die Orte ab, hol mir ein bisschen Items, was übrigens sehr cool ist, das habe ich das letzte Mal noch nicht erwähnt, man kann jetzt in seinem Hub sozusagen oder in seinem Menü bei jedem Charakter nachschauen. Es gibt ja sehr viele Charakter, denen man was liefern kann oder für die man Aufträge machen kann, kann man nachschauen, was bekommt man bei dem? Also wenn man für den eine Order macht, was bekommt man dann? Und dann kann man auch wirklich überlegen, okay, ich hätte gerne ein besseres Exoskelett, dann macht es Sinn, dass ich jetzt für den eine Order mache, weil da kriege ich ein besseres Exoskelett. Das ist sehr transparent dieses Mal gemacht und das motiviert mich dann auch, wie du, Christian, wie du gesagt hast, dann für bestimmte halt Aufträge zu machen, um halt dann geilere Items zu bekommen.
Ja, mega gut. Vielleicht noch so ein Ding. Ich habe ja das Spiel aus zwei Sachen angeschaut. Das eine ist die Storyline am Anfang. Aber ich saß wirklich vorm Fernseher und habe mir gedacht, das ist nochmal echt ein Quantensprung. So, also wie die Charaktere ausschauen.
Also Optik
ja,
wieder.
Auch wie das Baby ausschaut. Aber nicht nur Optik, sondern die Faszination. Wie weit sind wir? Das ist schon echt, echt gut. Ja, also.
Ist es, genau. Es ist nur wirklich so, wenn man es länger spielt. Also ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt.
Das geht in den Hintergrund.
Aber hin und wieder gibt es immer wieder
Szenen. Das triggert mich aber dann bei Spielen, wenn ich dann Charaktere sehe, denke mir, ja, wieso sind die Haare nicht so wie bei Death Stranding?
Das ist das Problem.
Das triggert mich dann so.
Den Unterschied, aber das schaffe ich ganz gut, weil ich mir immer denke, das ist auch ein anderes Game, es hat einen anderen Fokus. Ja. Aber hier ist es schon so, es schafft dann immer noch zwischendrin nochmal ein Eye-Candy hier zu bauen oder eine geile Aussicht oder hier geile Texturen, wo du sagst, oh, das ist ja jetzt richtig krass gerade. Aber im Allgemeinen gewöhnt man sich halt schon auch sehr schnell dran, gell? Das ist irgendwie
voll.
Ist halt jetzt so, sieht halt so aus.
Ja. Also ich freue mich
gespannt,
auf mehr und weitere
bin gespannt, Spiele.
Darf ich einen ganz kleinen Twist spoilen, weil also wir haben noch einen weiteren Live zu.
Na klar.
Und vielleicht als Motivation für denjenigen, es gibt da ein Story-Element in Death Stranding. Es gab ja schon immer, also gab ja diese Bridge-Babys, die von sogenannten, also von schon toten Müttern eben entnommen wurden und die halt da diese Verbindung zum Totenreich hatten. Und jetzt gibt es auch dieses Still-Baby-Syndrom. Das heißt, Frauen sind bis zum 7. Monat schwanger und dann wächst das Baby nicht mehr. Das heißt, die sind dann für immer im 7. Monat schwanger.
Krass. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das lassen wir jetzt einfach mal so
interessiert
stehen.
Bestimmt ein paar Zuhörer auch, ja.
Und wir wandern an der Stelle ganz dezent einfach,
ich gerade. Ein
einfach weiter, einfach weiter zum nächsten.
Bitte weitergehen.
Ich habe jetzt gerade echt überlegt, Christian, wie du das sozusagen abrundest, aber wir müssen es gar nicht abrunden. Ich glaube, jedem ist es klar, was du meinst. Wir gehen weiter zum nächsten Titel. Und ihr habt vorhin so fabulös gesagt, dass ihr ein Adventure gespielt habt. Ich habe letztes Mal von The Drifter erzählt, ne? Ja, meintet ihr auch The Drifter? Ich glaube, Christian, Tax und auch der Philipp, ihr habt das alle gespielt. Ja. Ich denke, ihr habt ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu. Christian, willst du da mal in den Lead gehen und uns dein Feeling und deinen Eindruck zu The Drifter schildern?
Kann ich gerne machen, genau. Weil, also, mich hast du ja da sowas von auf dem Kaufbutton erwischt, weil ich habe ja von dem Game schon gehört und fand das da schon interessant und habe halt nur so, naja, ich kann ja nicht noch ein Spiel kaufen. Aus dem Grund ist mir nicht gekauft. Dann hast du beim letzten Mal schon erwähnt, hast gesagt, das klang für mich schon so, hey, das ist genau die Richtung, wie ich es dachte, und das ist ja, nee, muss ich haben.
Dann direkt im
Anschluss gekauft und angefangen zu spielen und dann auch erstmal ein paar Tage echt nicht mehr weggelegt. Und ich glaube, so ging es einigen anderen auch, zumindest halt mit dem Kaufbutton. Also, ich glaube, einer hat ein bisschen sich bitten lassen, aber das kann der Fips dann selber erzählen. Und genau, also es ist halt so ein Retro-Style, Pixel-Art, Point-and-Click, wobei ich jetzt auch schon einige Stimmen gehört habe, die gesagt haben, ja, es ist ja gar kein Point-and-Click, das ist ja mehr so ein Rätselspiel mit einem. Also ja, Mai, es ist kein ausgiebiges Point-and-Click, weil es nicht so riesige.
Ich würde sagen, es ist eine Weiterentwicklung, es ist einfach eine neue Art.
Es ist ein eigenes Ding und ich finde auch, es ist sehr, sehr stark ein narrativer Fokus drauf gesetzt und cineastischen Fokus halt eben, gerade auch diese Szenen und mit diesem Kniff, warum man manche Szenen halt einfach immer wieder und wieder und wieder probieren kann. Und trotz der recht einfachen Grafik und manchmal auch die Farbpalette fand ich manchmal schwierig, weil das da teilweise Details versteckt, die ich, weil ich schade finde, da hätte ich ja klicken können. Zum Beispiel, aber es gibt ja einen Hotkey.
Den ich bis zum Ende nicht kannte, aber dann habe ich auch nur gecheckt, den musst du ja auch erst aktivieren. Ne? Der ist ja defaultmäßig gar nicht an am Rechner.
Doch, bei mir.
Der Hotkey. Ja, der ist in Accessibility Settings.
Ja, und der, war das mittlere Maustaste noch und H oder irgendwie sowas, oder?
Also der ist eigentlich, also bei mir war der deaktiviert, der Hotkey, defaultmäßig.
Gut zu hören, dass es den gibt, den kannte ich nämlich auch nicht bisher.
Ich muss ganz klar sagen, Christian, ich pflichte dir bei, ich habe es letztes Mal gar nicht durchgespielt, ich war da gerade, ich weiß nicht, Chapter 4 oder keine Ahnung, wo ich war. Ich habe es jetzt auch schon längst durch, ich habe damals auch Death Stranding liegen gelassen, habe tagelang The Drifter einfach jeden Abend ein bisschen The Drifter gespielt, weil es einfach mega cool war. Und einziger Kritikpunkt wirklich ist für mich diese Farbpalette und auch vom Inventory muss ich sagen, dass ich manchmal die Items verwechselt habe, weil die manche alle die gleiche Farbe und irgendwie so ähnlich waren. Das ist mir manchmal auch so auf den zweiten Blick, ach ja, das muss ich jetzt nehmen, ach, das Item muss ich jetzt nehmen. Aber das ist jammern auf hohem Niveau.
Zugute kommt natürlich, es ist sehr verbose. Also es heißt, es wird ja sehr viel alles erklärt, sei es mit Text oder auch mit Stimme. Und das wollte ich halt eben nochmal positiv erwähnen. Das ganze Voice-Over, also die Vertonung, die ist so einmalig gut. Der Hauptsprecher, der halt, also den Hauptcharakter spricht, der übrigens irgendwie, glaube ich, mindestens drei andere Rollen auch in dem Game spricht.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Also das siehst du in den Credits, siehst du das? Und das ist faszinierend und der ist unglaublich gut. Also der trägt meiner Meinung nach echt 80% von dieser Atmosphäre ist durch den sein Voice-Over. Für mich persönlich halt jetzt. Ne? Weil er das so gut macht.
Also ich muss auch die Lanze brechen. Das ist eines der besten Spiele, die ich gespielt habe oder der besten Stories, weil das Spiel das schafft, mir eine super tolle Geschichte zu erzählen und ich kann diese Geschichte in meinem Pace, in meinem Tempo durchspielen. Ja, also bei den ganzen Indie-Spielen, die wir hatten, hatte ich immer so den Eindruck, entweder fehlt mir der Voice-Over-Track, das ist mir zu mühselig war, je nach, ob ich müde war oder so, den kompletten Text durchzulesen, weil ich eher dem Sprecher zuhören wollte. Oder ich konnte nicht richtig skippen. Und da hat es perfekt gepasst. Also irgendwie, ich habe dann dem Audio-Voice-Over zugehört, das war in Ordnung. Oder ich habe Maustaste gedrückt, dann konnte ich es einfach entsprechend abbrechen. Ja, also das Spiel passte sich meinem Flow an. Ja, also das rechne ich diesem Spiel an, obwohl es ja nur so ein Point-and-Click-Adventure ist. Ja, das hat mir extrem gut gefallen. Dann hatte ich es, wie der Peter auch schon empfohlen hat, im Window-Mode am Laufen. Und ich habe teilweise, weil ich eh nichts mehr sehe auf meinem großen Bildschirm, das Fenster kleiner gemacht, damit ich nicht so scharf die Sachen sehe, so um die Fantasie anzuregen. Ja, das kennt man vielleicht auch von uralten, weiß ich, Videospielen. Da sind gar nicht so viel detaillierte Pixel auf dem Bildschirm, aber das Gehirn interpretiert dann, fantasiert dann sozusagen was rein. Das hat geklappt. Aber manchmal, wenn die Szenen diffiziler wurden und ich zum 10. Mal diese Szene durchgespielt habe und dachte, ist jetzt das Spiel kaputt oder ich kapiere es gerade nicht, da habe ich sogar groß gezoomt. Ich musste aber im HD-Font spielen. Also meine Augen haben das nicht mitgemacht, in diesem Pixel-Font zu spielen. Du kannst den Font einstellen auf Pixel-Font, ja, aber das war für mich dann zu anstrengend. Ich habe auf den ganz normalen Font eingestellt, ja.
Ich habe noch nicht mal gewusst, dass das Spiel Settings hat bisher.
Ja, genau. Was hinzukam, also zuerst dachte ich, wow, das wird zu.
Nur, das sah so falsch aus, dieser HD-Font über der Grafik. Und also, weil dieser Pixel-Font ist so geil. Also,
ja, der ist schön, aber der hat für meine, ich sag mal, für meine Accessibility, ich hatte schon nötig. Hat super dazu beigetragen, dass ich das so zocken konnte, wirklich. Also das andere war mir dann zu anstrengend. Und dann dachte ich auch, wow, das wird ein super komplexes Spiel und es nimmt dich am Anfang echt so Tutorial-mäßig an die Hand. Und selbst ich hatte hier als Adventure-Nerd da oder Newbie.
Nerd oder Newbie?
Ich würde sagen Newbie insofern, dass ich früher nicht jedes Spiel, für Zack McCracken habe ich nicht durchgespielt, dann gefailt bin, ja, so, dann hätte ich die Lösung irgendwie anschauen müssen. Ja, genau. Oder kein Lösungsbuch, zu teuer, alles. Und dann musste ich auch wieder bei dem Spiel lernen, das Spiel ist jetzt bestimmt kaputt, bis ich dann gelernt habe, auf diesem Screen hat sich jetzt doch etwas getan, etwas verändert, ja. Also man muss sozusagen wieder in diese Point-and-Click-Adventure-Strategie reinkommen, ja.
Tax ist nicht der geduldigsten einer, habe ich das Gefühl.
Nee, überhaupt nicht. Nein.
Wie oft hast du denn bei YouTube oder Co. geschaut, wie es weitergeht?
Ich glaube bestimmt drei oder vier Mal, ja. Also ich kann sagen, es gibt eine Szene, wo man ja vielleicht in Gefangenschaft kommt, das hatte mich ein bisschen genervt.
Da hing ich auch ein bisschen.
Aber ansonsten, da kommt man schon drauf. Ansonsten, Kontraste hin oder her. Aber die Farben an sich, so wie das Spiel optisch ausschaut, ist super stimmig. Ron Gilbert hat ja mal, also das ist jetzt nicht von Ron Gilbert, aber Ron Gilbert hat gesagt, so, sie machen das Spiel so, irgendwie Monkey Island oder wie auch immer, wie man es früher in Erinnerung hatte. Und ich finde, das passt so gut. Und da war ich selber so neugierig und ich habe mal einen Screenshot von dem Spiel gemacht. Und ich wollte einfach wissen, liebes ChatGPT, wie würde denn davon eine VGA-Version ausschauen? Und es sah ganz geil aus. Ich habe es nicht gepostet, aber
Danke, aber also, du hast es auch nicht parat, um es in den Chat hier zu posten?
Nee, ich habe es nicht hier. Ich müsste mal schauen, ob ich es irgendwo hier in meiner Library habe. Weil echt manche Szenen so, und das würde ich jetzt gern in der Amiga oder in der PC-Version VGA spielen, wenn das nochmal rauskommt, habe ich mir gedacht. Ist aber gar nicht nötig, ja.
Aber jetzt wandern wir aber nochmal aus dem Rabbit Hole raus. Lieber Tag, sorry, dass ich dich da abwürgen muss, aber ich teile deine Euphorie. Aber wir haben ja auch noch den Fips. Beim Fips habe ich nur gesehen, der Fips hat sich dann irgendwann erweichen lassen, dass er es auch kauft. Und Fips, du hast ja sogar das erste Chapter gespielt, aber seitdem sehe ich keinen Progress. Woran liegt das denn?
Ich werde beobachtet, das ist ja süß.
Natürlich.
Also tatsächlich, ich hab tatsächlich meinen Surface Book, weil ich ja das lieber per Touch spielen möchte, ausgegraben. und habe das dann auf dem Detachable Screen Tablet angefangen zu spielen. Warum ich dann nicht mehr weitergespielt habe, war tatsächlich einfach, dass ich das immer abends zum Einschlafen gemacht habe. Bin durchs zweite Chapter, glaube ich, fast durch.
Aha.
Ich war dann allerdings, dann näherte sich mein Urlaub. Ich hatte einen super Arsch voll Arbeit noch. Und ich hatte dann einfach abends keinen Bock mehr, so noch überhaupt zu spielen.
Okay, also ja. Es liegt gar nicht an der Qualität des Spiels.
Nein, es liegt tatsächlich nicht an dem Spiel. Ich werde es auch noch weiterspielen. Dann war ich ja jetzt eine Woche in Urlaub. Jetzt bin ich wieder da. Heute muss ich ja podcasten, ja, morgen haben wir so ein kurzes Offside und, also, das ist tatsächlich so, nachdem ich das zum Einschlafen spiele, das war bei Monkey Island ja auch schon so, da muss ich quasi ein bisschen früher ins Bett gehen, so dass ich noch aufnahmefähig bin, weil tatsächlich, ich stimme euch in fast allem zu, was ihr bis jetzt gesagt habt.
Obwohl es den Pixel-Look hat, Fips, das ist eigentlich das Wichtigste, weil du ja kein Fan von so Pixel-Art eigentlich bist.
Außer dem Pixel-Look, genau, muss ich den Satz beenden lassen, nein. Also es ist tatsächlich in sich stimmig und es funktioniert. Ich finde es einfach nicht schön.
Was?
Das liegt schön? Das liegt allerdings tatsächlich auch eher an dieser Farbpalette, die mich gerade, also in dem ersten Chapter hier in dieser, am Fluss und sowas, also die Farbpalette triggert mich schon ein bisschen. Es ist natürlich für das, was es tut und sowas, ist es konsistent und auch schön gemacht. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund von der Farbigkeit.
Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Also du findest es nicht schön, was ja wirklich komplett subjektiv ist, weil richtig schön finde ich es auch nicht. Ja. Ich finde aber, dass es stimmig ist. Also der Style zieht sich, es ist stimmig. Und des Tags ist, glaube ich, das, was dich gerade getriggert hat. Schön kann man kann es schön finden oder nicht. Ich finde es auch nicht besonders schön. Ich finde es stimmig, aber nicht schön.
Weil ich ja vorher gesagt habe, wegen der Palette, dass die mich stört. Ich finde das Spiel schön. Also ich finde
es. Ich auch, ich finde es ultra schön. Mir gefällt es. Das ist meine Palette. Gut.
Mir gefällt das Pro-Pixelige, stört mich kein bisschen. Das hat auch überhaupt, also und zu 80% stört mich auch die Palette oder 90% stört mich die Palette nicht. Es gab ganz, ganz wenige Fälle, gerade eben auch. Es gibt ja oben diese Icons zu so story-relevanten Punkten oder wenn da was Neues
kommt
oder wenn ihm was einfällt. Da hatte ich teilweise das Problem, ist das jetzt neu oder nicht neu?
Ja,
Das ist ungünstig gewählt von den Farben da. Aber die Spielgrafik.
Dieses Grün konnte ich halt irgendwann nicht mehr sehen.
Das war so schön, also richtig schön. Also,
es ist stimmig und es passt auch.
Lass uns beim Schön einfach sagen, das ist schönes Geschmack. Ne?
Ja, und ich hatte vielleicht einen Retro-Vibe, mich hat das echt so ein bisschen an Palette von Amiga-Spielen erinnert. Vielleicht kommt es daher, weil der auch natürlich jeder Computer gewisse Einschränkungen mit der Farbpalette hat und da hätte das ähnlich ausgesehen.
Okay. Also lange Rede, kurzer Sinn von mir, ich werde es auf jeden Fall noch fertig spielen, das denke ich schon. Okay. Nachdem diese Adventures für mich halt so ein Point-and-Click abends gemütlich im Bett Geschichte sind, muss ich halt dazu wirklich entspannt ins Bettchen gehen, ja, und dann kann ich das auch noch spielen.
Krass. Also für mich war das wirklich mein absolutes, also mein Game. Es hat meine Gaming-Zeit am Tag, hat es eingenommen. Ich habe mich da dann hingehockt und habe das echt ernsthaft gespielt.
Nee, für mich ist es tatsächlich eher so ein bisschen der Ersatz für abends noch was lesen, weil bei mir bei dem Spiel eindeutig der Fokus auf der Story liegt. Die scheint ganz cool zu werden, die gefällt mir ganz gut, die ist so ein bisschen mysteriös und so, ne? Ab und zu spricht jemand im Hintergrund Französisch und also wirklich ein gutes Spiel, das mir eine geile Story erzählt und deswegen ist das für mich so meine Alternative zum abends noch 3-4 Seiten lesen. Aber da ich da nicht so schnell wieder mit einem Chapter durch bin, wie wenn ich im Kindle irgendwas lese, muss ich es halt tatsächlich quasi einmal ein bisschen noch in einem besseren geistig fitten Zustand sein, wenn ich ins Bett gehe, als ich es die letzte Zeit öfter war.
Verstehe. Aber das freut uns eigentlich, oder, Christian? Du hattest Schlimmeres erwartet beim FIPS.
Also genau, ich hatte Schlimmeres erwartet, ja, weil...
Nein, du weißt ja, ich bin total bei narrativen Geschichten, bin ich ja eigentlich immer für zu haben.
Ja. Ich habe ganz, ganz wenig Negatives über das Spiel gehört. Es gab ein paar,
dass es
doch nicht so point-and-clicky ist und so, aber...
Aber trotzdem, viel wichtiger, gibt es ein Nachfolgespiel von dem Kollegen oder sagt er, es war ein wirtschaftliches Desaster? Weil er hat ja doch
sein... Warten wir mal ab.
Ja.
Das ist vor einem Monat released worden, das Game.
Oder vor drei Wochen. Oder? genau, was ich halt aber bewundernswert finde, aber wen, das ist ja diese Powerhoof Studios, die das gemacht haben, das sind zwei Mann. Das sind zwei Leute. Und der eine, also die haben beide irgendwie an ihrem Wunschprojekt gearbeitet und der eine eben an The Drifter. Und der ist eigentlich der Techie von den beiden. Der andere ist eigentlich mehr der so Azi-Fazi, Narrative Design und sonst irgendwas gemacht hat und Art Design. Er ist der Techie, er hat diese Power Quest Engine gebaut, die so eine Adventure Engine ist, als Unity Plugin zu verwenden ist und so und zum Beispiel auch für Locomotive verwendet wird, was ich gehört habe und so, was, also das die muss ja echt mächtig sein. Also ich fand das jetzt auch in dem Spiel schon ziemlich beeindruckend. Mhm. Und er ist der Techie und er hat dieses geniale narrative Game hingestellt. Also was, wo ich mir denke, da muss doch mindestens ein Narrative Designer da rein.
Irgendein Writer oder so, ja.
Auch ein Writer, ja. Also, weil vor allem, es ist, da ist dann so, haben mini kleine Kritikpunkte bei mir, da habe ich so ein bisschen so hier, muss man so, wie sagt man hier, mit diesem Disbelief mal so alles mal fünfe gerade sein lassen. Es gibt ein paar Sachen, wo man denkt, okay, das ist halt jetzt einfach der Story geschuldet, dass das jetzt so ist, das ist nicht logisch, aber mei, egal, weil ansonsten ist das sehr glaubwürdig alles. Also es ist gut geschrieben.
Und das Audio war auch gut, also so ein bisschen ASMR und das Soundtrack, also hat auch einen guten Vibe gemacht.
Also da haben aber Leute zugearbeitet, genau.
Also wo ich übrigens zustimmen würde, es fühlt sich für mich auch nicht wie ein 100% klassisches Point-and-Click-Adventure an, aber das ist so ein Label, das muss man auch nicht draufkleben, es ist halt ein eigener Style, also da würde ich jetzt
Es ist ein Adventure-Game, aber es geht auch neue Wege, so würde ich es einfach mal schon mal sehen. Leute, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, wir sind schon wieder bei einer Stunde und wir gehen direkt weiter. Christian, du hast einen Shootout, wenn ich deinen Punkt richtig deute. Du hast hier zwei Games aufgeführt und ein Versus dazwischen. Erzähl doch mal, welche zwei Games da bei dir gegeneinander fighten. Oder ich das vielleicht fehlinterpretiert habe.
Ich habe vorhin schon so viel Ninja Gaiden erwähnt, jetzt erwähne ich es gleich nochmal. Also es gibt ein neues Ninja Gaiden Spiel seit einiger Zeit, Ninja Gaiden Ragebound. Von natürlich, nicht natürlich, sondern halt so, Koei Tecmo als Publisher, aber entwickelt hat es The Game Kitchen. Und The Game Kitchen ist einer meiner Lieblingsstudios, die zum Beispiel ja The Last Door, dieses auch tolle, extrem pixelige Adventure gemacht haben. Und Blasphemous 1 und 2. Das ist ein spanisches Studio. Sehr sympathische Leute, so ein Indie-Game-Studio, die halt mit Blasphemous allein dann ihren richtigen Durchbruch hatten. Zu Recht ein knallhartes Souls-like 2D-Plattformer-Action-Spiel. Und jetzt haben die ehrenvolle Aufgabe bekommen, einfach mal Ninja Gaiden Ragebound zu programmieren. Oder wie ich es ganz gern genannt habe, während ich es gespielt habe, Ninja Gaiden Rage Quit. Das ist so scheiße schwer. Das ist so traurig und ich bin so schlecht.
Aber was ist es genau? Auch ein Side-Scrolling-Game jetzt?
Genau, sozusagen. Es ist ein klassisches Ninja Gaiden, nicht so wie die letzteren moderneren, so Ninja Gaiden 1, also das ist 1 und Sigma 1 und Black 1 und Ninja Gaiden 2 und Sigma Black, die es jetzt alle gab und von dem Black gab es jetzt dann auch nochmal ein Re-Release vor gar nicht so langer Zeit und das ist ja alles 3D-Action-Adventure gewesen, aber Ninja Gaiden hat ja auch angefangen als 2D-Side-Scroller Hack'n'Slash und damals auch schon sehr, sehr den Ruf gehabt, unglaublich schwer zu sein. Und das haben sie jetzt beibehalten, glaube ich. Also es ist so bockschwer, die Levels, also du kämpfst dich halt durch Levels und die sind nicht sonderlich lang, aber die sind unglaublich schwer. Am Ende kommt ein Boss, der ist teilweise so brutal. Ich glaube, ich habe einen einzigen Boss gehabt, den ich First Try hatte. Und ich hatte aber auch einen Boss, da habe ich, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, ob es 20, 25, 30 Mal war, probiert habe. Das Gute ist, die haben alle, also es sind alles so musterbasierte Bosse, wo man halt das gut auswendig lernen kann und da machen kann. So gesehen, prima, fein. Das Spiel hat nur einen Nachteil, es speichert nicht. Also das heißt, du musst es spielen bis zum Ende und am Ende den Boss auch noch schaffen, ansonsten wenn du rausgehst oder so, kannst du halt alles wieder von vorne machen, das Level. Da bist du natürlich deutlich schneller, weil das ist wirklich so, beim ersten Mal stirbst halt 100 Mal in dem Level, beim zweiten Mal, wenn du es dann nochmal spielst, stirbst halt nur noch
Muscle Memory, du weißt dann schon, hier kommt der, da kommt der, bam, links, rechts.
Genau, das geht sehr viel besser. Aber es ist halt wirklich, es ist so krass und auch so unfair platziert, dass du dann halt dann so reinläufst. Und bei einem Gegner, jede Berührung kostet dich gleich Energie und dann fliegst du zurück und da kommt dann wieder ein Projektil und da kannst du eigentlich draufspringen oder auch abwehren und so. Also es ist einfach bockschwer. Und da muss man Spaß dran haben, was ich also wirklich hatte. Das hat mich auch echt motiviert. Ich habe es auch auf dem Steam Deck gespielt, was das Ganze natürlich einfacher gemacht hat, dass ich einfach dann auch das Steam Deck mal ausschalten konnte. Dann musste ich das Level halt nicht von vorne spielen, sondern habe halt einfach was halt hart ist, ist auch die Bosse, die haben teilweise, merkst dann, hier wäre der und der Spezialangriff super, aber die Spezialangriffe kannst du nur in der Map-Auswahl selektieren, welche du nimmst. Du kannst mehrere kaufen. Zum Beispiel halt so eine Granate, die du werfen kannst, die kostet dich dann so eine spezielle Energie. Und wenn du die aber nicht ausgewählt hast am Boss, dann kannst du halt rausgehen, auswählen und dann das ganze Level nochmal spielen. Das ist so ein bisschen krass. Es ist aber ganz klar darauf ausgelegt, dass du dann halt die Levels meisterst, also dass du halt auch dann, es gibt dann auch Sachen, die du kaufen, also es gibt so einen Shop, den Muramasa Shop, den kennt man als Ninja Gaiden Fan, da kannst du dir dann halt so Talismänner kaufen, die dir halt normalerweise dich unterstützen, wie zum Beispiel ein gewisser Angriff kostet dich halt weniger Energie. Es gibt aber auch dann welche, die dir halt Mali geben, die zum Beispiel halt, an einem Checkpoint wird keine Energie mehr hergestellt oder wenn du stirbst, startest du wieder komplett am Level Anfang und nicht mehr bei einem Checkpoint. Und die verbessern dein Ranking in dem Game. Und das Ziel ist halt quasi, alle zu motivieren, dass sie da so ein S++-Ranking in diesen Games bekommen, mit auch noch Challenges in den Levels, wie zum Beispiel besiege den Boss in unter 2 Minuten oder besiege den Boss ohne getroffen zu werden, was total lustig ist, weil... Also unmöglich ist. Und auch als Bonus-Schmankerl, wo ich auch sehr lachen musste, ist, wenn du es durch hast, spielst du den Hard-Mode frei. Wo ich dann auch gesagt habe, danke,
normale. Also man muss schon wieder mal masochistisch veranlagt sein, was du bei so Games auf jeden Fall bist.
Manchmal bin ich das. Und es ist halt, schaut toll aus, also es ist wirklich optisch schick, so Pixel-Look.
Ist schick, toll. Sieht echt nice aus. Schaut
echt nett aus, das Kampfsystem ist gut, es ist knackig. Schade ist, man spielt nicht als Ryu, also es ist eine Side-Story, am Anfang ist man kurz Ryu, aber dann ist man einer seiner Schüler und dann passiert auch noch was mit einem eigentlichen Gegenspieler von dem Black Spider Clan, wo man sich dann aber verbünden muss und so. Also, Story ist für den Arsch, total, wie eigentlich schon immer. Total langweilig. Aber darum geht's nicht, genau. Gegnerdesign, Action ist echt erste Sahne, ganz toll.
Und warum hast du sie jetzt in unserer Liste aufgeführt versus eine Demo? Das finde ich ja auch interessant.
Interessanterweise. Gibt es, also zeitgleich zu diesem Spiel ist eine Demo von Shinobi, Art of Revenge erschienen. Shinobi ist quasi die andere große Ninja 2D Hack and Slash Reihe mit dem Ursprung, glaube ich, vom Master System sogar auch, von Sega, das sich auch durch viele, viele Teile gezogen hat. Und Shinobi hat aber schon lange, viel länger, glaube ich, seine Pause als jetzt Ninja Gaiden, aber hat auch eine riesengroße Fanbasis. Und da kommt jetzt auch ein neues Spiel, und zwar schon am 28. August.
Okay.
Und das ist von den Machern, die Streets of Rage 4 gemacht haben. Und da werden einige, also ich weiß sofort einen, der sofort aufhorcht, das Streets of Rage 4 ist ja eins der besten und bestaussehendsten Beat'em-ups der letzten Jahre überhaupt gewesen. Und das sagt nicht nur mein Sohn und ich, die es ungefähr 100 Mal durchgespielt haben, sondern auch einige andere, weil es ist wirklich, es schaut fantastisch aus und hat einen geilen Sound. Und ja, das Shinobi auch. Also das... Optisch ist das noch mal geiler. Es hat einen ganz anderen Stil. Es hat halt nicht diesen Pixel-Stil, sondern so gezeichnet.
Ja.
Und schaut halt einfach wunderhübsch aus. Und ist halt, spielt sich auch ganz, ganz, ganz toll.
Ich schaue gerade Screens an. Natürlich ist es schon ein ähnliches Spiel, aber ich denke mal, wenn du es dann spielst, merkst du, dass es halt schon ganz anders ist und auch der optische Style ist ein anderer. Frage ist, ob es genauso erbarmungslos ist wie Ninja Gaiden Rage Quit.
Klassischerweise haben die einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad, die beiden, Ninja Gaiden und Shinobi. Deswegen gehe ich davon aus, Shinobi wird sich da auch nichts schenken lassen. Was ich jetzt aber auch schon gehört habe und dem würde ich mal beipflichten, ist, dass Ninja Gaiden hat sehr viel mehr Fokus auch ein bisschen auf Plattforming, weil das hat ja auch Blasphemous ja auch. Da geht es dann auch so ein bisschen darum, dass du rechtzeitig mal gewisse Plattformen hochkommst und unter Zeitdruck dann vielleicht auch noch was aktivieren musst und wieder runter und nicht nur kämpfen oder halt dabei dann kämpfen. Und solche Sachen hat Shinobi weniger und Shinobi legt den Fokus deutlich mehr auf den Kampf. Was ich mir dann schon vorstellen kann, das könnte mir auch sehr gut taugen, weil vieles von diesen, von den Sequenzen da bei Ninja Gaiden, die mich echt zum Ausrasten gebracht haben, waren genauso Sachen, dass du halt unter Zeitdruck richtig springen musst, auf Überprojektile ausweichen und so weiter und so fort. Und ja, also ich glaube, beide haben seine Daseinsberechtigung und für Fans von diesem Genre ist es ja ein Traum, dass innerhalb von einem Monat quasi die zwei besten Serien aus mancher Leute Kindheit da wieder ein Revival erfahren.
Nee, ich horche bei Shinobi auch tatsächlich auf, weil Shinobi habe ich am Mega Drive immer gespielt.
Genau, Mega Drive gab es da
eigentlich. Ah, ja, okay, daher.
Und das war auch so eins dieser Spiele, das ich geliebt habe, obwohl ich selten über die ersten 4-5 Screens hinausgekommen bin. Am Anfang, aber waren richtig gut, ja.
Ja. Okay, aber
war aber richtig gut, also werde ich mir mal anschauen.
Christian, das heißt, der Ninja Gaiden Ragebound, hast du ja schon dein Fazit eigentlich jetzt gegeben. Das heißt, Shinobi wird dann auf jeden Fall bei dir auch sehr schnell, wenn es die Vollversion gibt, auf dem Steam Deck landen.
Ich vermute Steam Deck, genau, weil es sich da echt anbietet. Ich habe die Demo, habe ich sogar auf der PS5 gespielt.
Okay.
Macht dort auch eine ganz tolle Figur. Eben dieser Pixel-Look ist dann auf dem, sag ich mal, großen 60-Zoll-Fernseher wahrscheinlich schwierig, wie jetzt so Ninja Gaiden, aber Shinobi, kein Problem. Da, also wirklich kein Problem.
Weil es einfach schick ist.
Schaut immer noch schick aus, ja.
Schön.
Aber trotzdem, glaube ich, landet es auf dem Steam Deck.
Ja, müsste ich mir mal anschauen, aber wahrscheinlich weniger was für mich.
Ich glaube eher nicht sowas für einen Taxi. Das nächste, worüber ich kurz spreche, und Philipp und Taxi, ihr habt ja auch mal reingeschaut. Christian, du hast, glaube ich, gar keine Aktien drin. Battlefield 6 Beta. Als Fan.
Ja.
Was hatten wir für schöne Sessions alle zusammen bei Battlefield 3 und 4?
Man muss ja sagen, dass das gemeinsame Battlefield-Spielen ja eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde dieses Podcasts.
Muss man sagen. Das war so das erste größere, ja, das war das Multiplayer-Game. Vorher haben wir ein bisschen Borderlands und Call of Duty damals gesagt. Erinnerst du dich noch, Christian? Ja. Immer so in der kleinen Runde. Und Battlefield, da wurden wir dann irgendwann ganz viele Leute auch. Und dann ist auch der Philipp mal dazu und dann haben wir zusammen gezockt. Battlefield 3 Zeit war das sogar. Genau, Battlefield 6 Beta gab es jetzt zwei Wochenenden nacheinander. Ich habe insgesamt tatsächlich 10 Stunden rein investiert in die Beta. War auch direkt in der Suchtspirale. Leider haben wir uns nie wirklich getroffen zum Zocken. Ich habe meistens relativ spät nachts gezockt, weil ich tagsüber und auch am Abend war das Wetter so schön. Dann war noch ein Biergarten, dann waren wir da beim Grillen, dann war dies und jenes und dann habe ich nachts doch hin und wieder nochmal Battlefield angeschmissen und bin hellauf begeistert von der Beta. Natürlich hier und da gibt's noch Verbesserungspotenzial. Ich wünsche mir ganz, ganz dringend größere Maps, weil die Maps, die es jetzt in der Beta gab, das waren primär nicht die ganz großen Maps. Also da wünsche ich mir schon noch etwas mehr Möglichkeiten. Es war sehr viel Close Quarters oder Combat auch in Städten und so weiter, was halt sehr krass auf Gunplay angelegt war. Und was ich halt bei Battlefield immer gern mag, ist genau der Faktor, dass du auch sagen kannst, hey, ich habe gerade gar nicht Interesse und auch vielleicht gar nicht den Skill, dass ich hier beim 1-gegen-1 irgendwie mir einen Kill nach dem anderen hole, sondern ich unterstütze mein Team und meinem Squad jetzt einfach mal dabei, dass wir Punkte einnehmen oder dass wir irgendwie Gegner versorgen mit Health oder dass wir, Christian, da erinnerst du dich, an Panzer reparieren. Ja, das gibt's natürlich auch wieder in Battlefield 6. Also das ist halt warum ich viel mehr ein Battlefield-Typ als ein Call of Duty-Typ bin, weil es da so viele Möglichkeiten gibt. Wenn ich mal einfach mal auch eine Runde keinen Bock mehr habe, gerade auf meine Sniper, dann sage ich halt, okay, jetzt fahre ich einfach eine Runde Panzer. Jetzt schaue ich, dass ich den Panzer erwische und fahre ein bisschen mit dem Panzer rum und unterstütze da meine Kollegen. Oder aber, wie gesagt, man kümmert sich darum, dass man vielleicht Punkte einnimmt und so. Und das finde ich halt schon, diese Bandbreite, was man tun kann, die kam in der Beta jetzt schon gut raus. Das liebe ich auch dran. Und da freue ich mich tierisch, wenn wir mal im Vierer-Squad, wo wir wirklich uns absprechen und zusammen uns vornehmen, dass wir dies, das, jenes tun, das Game zu zocken. Es hat tatsächlich aber auch richtig viel Spaß wieder einfach im Solo gemacht. Natürlich ist man dann komplett unabgesprochen im Squad, jeder macht sein Ding, aber man kann sich halt selber überlegen, worauf man gerade Bock hat. Will man der Sniper sein oder will man der Hubschrauberpilot sein oder der Panzerfahrer oder sonstiges?
Und es ist super schnell, also man hat ja auch den Eindruck, es ist mega optimiert, ja. Also zum einen, man
testet. Was meinst du damit schnell? Also die Performance oder das Gameplay?
Sowohl als auch. Also das Gameplay ist sehr schnell, aber auch die Engine, das ganze Spiel ist super smooth alles. Also da ruckelt nichts. Das ist einfach mega, mega.
Also für eine Beta war ich eh überrascht. Ich hatte keinen einzigen Absturz in 10 Stunden. Ich hatte auch keinen spürbaren Bug in 10 Stunden. Also nicht mal, dass irgendwo ein Panzer in der Luft hängen geblieben ist oder sonstiges, alles nicht.
Schade eigentlich, ne? Hat man fast ein bisschen vermisst.
Aber das Game, auch am zweiten Wochenende war die Warteschlange eigentlich nicht mehr existent. Du bist sofort draufgekommen, die haben einfach die Serverkapazität hochgefahren. Und es gab immer genug zu zocken. Du hast kaum Wartezeit für keinen Modus, du konntest sofort überall rein. Wirklich großartig. Ich hoffe, sie haben viel durch die Beta noch gelernt oder viel, wir nehmen jetzt auch das Feedback an, beispielsweise bitte, es gibt größere Karten, also es gibt wohl schon einen Leak, dass es zwei Maps gibt, die auch wirklich sehr groß sind, also so richtig Battlefield, fast schon Battlefield 2 Style, wo du auch mal richtig weit gehen musst und wo du auch vielleicht erstmal mit dem Hubschrauber wohin fliegen musst, um dann dort den ersten Punkt einzunehmen und da dann die erste Basis sozusagen zu setzen, damit dann die anderen nachrücken können und so weiter und so fort. Sehr, sehr viel Spaß. Und was mich total überrascht hat auch, war auch interessant, ich kann so ein Spiel echt spielen, ohne irgendwie einen Aktualitätsbezug oder so herzustellen. Das ist so, es ist zwar so realistisch, optisch so realistisch mit den Panzern und den Schussgeräuschen und den Waffen und den Soldaten und so weiter. Aber es ist dann doch so übertrieben abstrakt, dass ich dann kein Problem irgendwie gerade damit habe, so in der Art, ich spiele hier Krieg. Wisst ihr, was ich meine?
Es fühlt sich nicht echt an.
Ja, es fühlt sich so Räuber und Gendarm, es fühlt sich einfach an, als würde man Paintball spielen gehen in einem sehr realistischen Szenario.
Ja, der Gore-Level ist nicht so hoch, würde ich auch sagen.
Kein Gore, genau, es gibt im Prinzip kein Gore.
Der Faszinierende ist vielleicht die Destruktion der Häuser und ich kann mir wieder die Partikel anschauen, als dass da die Leute groß leiden und so, ich
gar weiß,
es ist Revive-Moment, aber das ist eher um das
Spielmoment
drauf zu haben, es ist nichts, ja, genau.
Ja, was ich in einem Cast gehört habe, das kann vielleicht der Philipp mir eher sagen, ist es in Call of Duty so, dass es da so Special-Move-Kill-Animationen und solche Sachen gibt?
Ja.
Genau,
ja, sowas gibt es halt gar nicht. Ja, Executions.
Genau,
gibt es halt gar nicht. Ich habe ja relativ viel Call of Duty gespielt die letzten Jahre, weil mich Battlefield so ein bisschen verloren hatte. Aber ich glaube, das hat es mit vielen getan, da bin ich nicht der Einzige. Und mir geht's grundsätzlich ähnlich wie dir. Also wo ich nicht mitgehen kann, Tax, ist die Aussage, das Gameplay ist so schnell. Wenn du es mit Call of Duty vergleichst, ist es immer noch mit angezogener Handbremse, das Gameplay. Wird ja Call of Duty auch oft vorgeworfen, dass es zu arcadig ist.
Ja, gleichzeitig, Fips, muss man auch sagen, also das ist auch allgemein die Stimmung. Also es ist auf jeden Fall schneller als ältere Battlefields, wo viele auch sagen, sie wollen damit
Call of
Duty Leute halt auch abholen. Aber dass es so schnell ist wie in Call of Duty, auf keinen Fall. Nee, das nicht.
Nee, also auf gar keinen Fall. Und was mich, also mir gefällt es auch, das mal so vorab, ich glaube, wir werden da mal wieder durchaus den eine oder andere größere Runde spielen können mit dem. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Ich habe nur das erste Beta-Wochenende aktiv gemacht, weil ich am zweiten, am Samstag erst aus dem Urlaub wiedergekommen bin und am Sonntag dann irgendwie auch anderes zu tun hatte. Wegen schönem Wetter und so. Beziehungsweise allgemein wegen Wetter und Urlaub gerade zurück, etc. Positiv ist mir aufgefallen, also du kannst, weil du sagst, Peter, du kannst so verschiedene Sachen machen, die kannst du immer noch und die kannst du sogar noch besser machen als bei den alten Call of Duties. Du musst nur draufkommen, wie sie funktionieren.
Battlefield meinst du, oder?
Battlefield, ja, entschuldige. Wie bei den, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, was mir dann irgendwann mega Spaß gemacht hat. Ich habe dann irgendwann den Sturmsoldaten gepackt und der hatte ja diesen kleinen Granatwerfer als Special-Waffe
dabei,
mit dem du Häuser abreißen kannst.
Ja.
Und ich habe mich dann eigentlich fast nur noch damit beschäftigt, Snipern, die irgendwo oben auf dem Haus waren,
geil,
das Haus unterm Arsch wegzubomben.
Sehr genial, genau.
Also, Das funktioniert relativ geil und es hat auch echt viel Spaß gemacht, also das dann zu spielen und einfach so, man muss es ein bisschen anders spielen als die. Also ich musste es ein bisschen anders spielen, dass es angefangen hat, wirklich Spaß zu machen.
Ja.
Was sie für mich leider beibehalten haben, das bemängle ich bei Battlefield seit 4 schon, es ist nicht mehr so schlimm wie in den ganzen Zwischen-Battlefields, die ich ausprobiert habe, ist, dass die Waffen, die du später freispielst, unverhältnismäßig stark verglichen mit den Anfangswaffen sind.
Mhm. Das heißt, man hat gar keine Chance, irgendwie rein.
Das war mein Problem, meine ersten 3, 4 Spiele, bis ich die nächste Waffengattung da frei, also die nächste Waffenqualität freigeschaltet hatte, war ich wirklich immer Letzter. Mhm. Ja, und ich hatte eine neue Waffe und schlagartig war ich im obersten Drittel.
Das heißt,
es bin da auch nicht mehr raus.
So ein Fairless Balancing auch oder so, also dass du sozusagen
mit einem Level reinkommst oder? Es ist in dem Fall weniger Skill-based als Progress-based. Also du kannst ein bisschen was sicherlich mit Skill ausgleichen. Ich glaube, wenn du mit den Anfangswaffen übst, ist es schon auffallend. Aber also gerade bei dem Anfangssturmgewehr, ich habe sehr viel den Sturmsoldaten gespielt. Gerade bei dem Anfang Sturmgewehr ist es mir halt schon aufgefallen, du stehst hinter jemandem und ballerst ihm ein komplettes Magazin rein und der fällt nicht um. Mit der zweiten Waffe ist er halt schießen. Nach einem halben Magazin.
Auf den Kopf schießen.
Nach der zweiten Waffe ist er, auch wenn ich Center Mars schieße, nach einem halben Magazin weg.
Also ich hatte das Problem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings hatte ich schon das Problem, ich habe ein starkes Gefälle gemerkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind aber gerade viele PC-Gamer mit Maus und Tastatur auf diesem Server. Es gibt Runden, da denkst du dir, die schießen dich schneller weg, als du überhaupt A sagen kannst. Und dann gibt es wieder Runden, wo du sagst, hier ist es gut gebalanced. Ich habe am zweiten Wochenende das Crossplay ausgeschalten und es war eine großartige Erfahrung. Es war so viel angenehmer, weil ich habe es halt auf PlayStation
gespielt. Mit dem Crossplay müssen sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen optimieren. Ich bin da ja eigentlich ein großer Freund von.
Ja.
Bei Call of Duty funktioniert es tatsächlich inzwischen auch eher so, dass die ihr Crossplay nicht mehr nach Plattform machen, sondern nach Eingabegerät.
Genau, das gibt schon die ersten Leaks, dass es dieses Setting auch für Battlefield geben wird, wo du dann sagen kannst, ja, ich möchte Crossplay, aber nur Controller. Ja. Das kannst du dann wohl definieren, ja. Lasst uns mal schauen. 10. Oktober, ich finde es jetzt eine lange Zeit. Also ich war jetzt gerade so ein bisschen drin so. Ich hatte gerade Bock, ich war jetzt Level 20, glaube ich. Hatte mich gut hochgelevelt und hätte jetzt gerne weitergespielt. Jetzt muss ich halt 2 Monate warten, aus der Suchtspirale raus und dann im Oktober wieder in die Suchtspirale rein. Und da werden wir sicher nochmal drüber sprechen. Besonders auch, wie hat sich das Spiel verändert? Hat es sich verändert? Und haben Sie vielleicht hier und da auch noch was optimiert in die Richtung, wo wir sagen, geil, da fühlen wir uns jetzt noch wohler?
Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich hoffe, dass sie die, also jetzt unabhängig, ich beziehe mich jetzt gar nicht auch darauf, wie oft werde ich jetzt erschossen, sondern schlicht und ergreifend, wie lange brauche ich, bis der Gegner, also time to kill, wie lange brauche ich, bis der Gegner fällt mit den Waffen? Und da finde ich die Waffen arg krass unterschiedlich. Ja. Und
kann ich echt nicht unterschreiben.
Also das war das, was mich bei den letzten Battlefields immer tierisch rausgeworfen hat, dass wenn du irgendwie 4 Wochen später angefangen hast, jeder schon voll krasse Waffen hatte. Und du nicht. Und also wie gesagt, mal gucken, wie es am Ende wird.
Ja. Gerade dachte, dann ist es vielleicht
hier nicht mehr, oder? Da war das doch auch hauptsächlich kosmetischer Natur. Und
bei Battlefield 4 war es nicht danach, also nicht mehr so schlimm. Beim 3er war es auch nicht so schlimm. Danach wurde es schlimm.
Nein, andersrum. In 3 und 4 war das so, dass du mit Progress hast du bessere Waffen bekommen. Aber dann
oder so, kann auch sein.
Und auch jetzt bei dem 6er habe ich gehört, dass es halt eben.
Doch, du kriegst schon gute Gimmicks und so. Aber das Geile ist, du kannst die Waffen halt nicht ins Unendliche pimpen. Du hast nur so ein paar Punkte zu vergeben und die sind dann voll. Also du musst dir mal überlegen, will ich jetzt eher besseres Hipfire oder will ich ein besseres Scope zum Beispiel? Du kannst nicht unendlich.
Ja gut, das ist aber. Also die Waffenverbesserung-Methodik haben sie 1:1 von Call of Duty geklaut.
Das ist mir ja egal, aber die ist ja limitiert. Du kannst nicht ins Unendliche deine Waffe optimieren, sondern nur bis zu einem gewissen Punkt. Für deine Spielweise.
Nee, die funktioniert gut. Wie gesagt, also ich werde es mir auf jeden Fall wahrscheinlich gönnen, schon weil wir dann mal wieder schaffen, zusammen
zu spielen. Waffe habe ich mir keine freigespielt. Ich hatte bis zum Ende nur die 4 Standardwaffen.
Warum hast du keine Waffen frei? Du hast sie einfach nicht ausgerüstet.
Nein, ich habe keine Waffe freigespielt. Ich hatte bis zum Ende die 4
Standard. Dann hast du sehr schlecht gespielt, weil die erste Waffe hatte ich nach 3 Spielen und nach 4 Spielen freigespielt.
Ah, okay, oder es liegt an der Beta. Und sag mal, Flugzeuge, kann man da direkt rein?
Du meinst, ich habe nicht die Beta gespielt, Tax? Oder?
Okay, ich glaube, wir kommen in eine komische Diskussion.
Nein, aber ich meinte, dass es an der Beta liegt, dass es unterschiedliche Settings gab oder so.
Mit Level 20 muss ich habe einmal, ist aufgeploppt, dass ich irgendwie eine Waffe bekommen habe, die habe ich aber nicht ausgerüstet, habe ich aber auch im Menü nicht gesehen, aber ich habe halt unfassbare viele Items für meine existierenden Waffen freigespielt.
Na gut, das kann natürlich sein. Also wie gesagt, ich habe, als ich sie bekommen habe, eben in Erinnerung, dass das bei Battlefield irgendwann mal so war, erstmal die neue Waffe ausgerüstet.
Ich habe bis zum Ende stärker. Mit den 4 Standardwaffen gespielt. Ich habe nie eine andere benutzt. Nur die Waffen verbessert, nichts anderes gemacht.
Du bist komisch.
Aber es hat gut funktioniert. Wir haben noch ein Thema, Fips. Und zwar, du bist ja dann nochmal auch in einen sehr realistischen Shooter reingegangen, genannt Doom.
Ja, total.
Der war dann wahrscheinlich ähnlich wie Battlefield, oder?
Total, also das ist ja fast das gleiche Spiel auch. Da merkst du ja als Laie eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Nein, das ist halt, also ich glaube eigentlich, dass der auch unserem Christian gut gefallen müsste. Tatsächlich. Der ist einfach lustig, der macht einfach Spaß. Das ist einfach so ein Hirnaus-Shooter, wie man das früher gespielt hat. Und ich bin jetzt, glaube ich, fast dreiviertel durch. Auch, wie gesagt, ein bisschen unterbrochen durch meinen Urlaub jetzt, der Flow. Und das ist einfach total super. Da abends noch mal 1-2 Missionen rein, alles bashen, alles smashen, alles kaputt machen. Sie haben es nicht so schlimm übertrieben mit den Special Features, die ganzen Characters haben, dass es irgendwie ganz furchtbar wäre. Und also ich finde den immer noch das beste Doom seit langem. Also ich kann es jedem wirklich nur empfehlen. Sie haben sich natürlich die Story, die passt auf den Bierdeckel von Friedrich Merz. Aber es ist ein wunderbares Spiel geworden, muss ich sagen. Ich bin echt angenehm überrascht, weil ich die letzten ja nicht so mochte.
Gerade Eternal, glaube ich, war ja irgendwie, mochte nicht jeder, auch wegen diesen Sprungpassagen und so Zeug, ne? Da war irgendwas war da seltsam.
Ja, da haben sie so ganz seltsame Sachen versucht und das hat auch keinen Flow bekommen. Also, und jetzt so die Kämpfe, die fließen halt einfach. Du gehst halt einfach rein, dann fliegt das Schild und dann rammst du den und dann machst du hier den Finisher und das funktioniert einfach total flüssig. Ich weiß nicht, ob sie es so weit runtergedummt haben, dass jeder dieses Ding benutzen kann. Aber also es ist tatsächlich, gerade wenn du so für diese klassische Boomer-Shooter heißt ja Art was übrig hast, muss das eigentlich mal spielen, weil es ist wirklich ein witziges Spiel. Der Soundtrack ist richtig schön, es geht dann immer schön in hier musikalisch, Schlagzeug und E-Gitarre geht dann los, das erinnert dann fast hier ein bisschen an dieses Rhythmusspiel, weißt du, wo du im Rhythmus schießen
musst. Lightsaber oder was?
Metal Hellsinger,
genau, Metal Hellsinger.
Genau, ja.
Also du hast dann immer schönen treibenden Metal-Sound und dann kommt die doppelläufige Schrotflinte, dann kommen die Waffen und es ist einfach wirklich nett und dann gibt's auch so Passagen, wo du dann so einen riesigen Kampfroboter übernimmst und mit dem dann durch die Gegend killst oder mit irgendwelchen riesigen Flugsaurier-Maschinen, Halbmaschinen durch die Gegend fliegst. Also das macht einfach total viel Spaß, es ist abwechslungsreich. Und also tatsächlich begeistert mich extrem, nachdem ich sowas ja länger nicht unbedingt ausgiebig gespielt habe.
Okay.
Also klare Doom-Empfehlung.
Was sagt der Christian dazu? Als schon nicht abgeneigt zu einer Art Spiel?
Nee, genau. Also Ego-Shooter ist halt mittlerweile echt nicht mehr so mein Ding, aber bei Doom habe ich schon so ein bisschen feuchte Augen gekriegt, weil halt von diesem Setting, diesem Fantasy-Setting, Doom allgemein im All-Setting fand ich ja super und dem ja doch immer schönen übertriebenen Gewaltgrad, das macht mir ja schon Spaß und ich sehe es ja, war ja genauso, ich fand das Doom Reboot so vor fast 10 Jahren ja mittlerweile schon, hatte ich schon meine Probleme, weil das...
Also, du meinst war, dieses Doom 3 mit der Taschenlampe, oder?
Nein, ich meinte schon das 2016er Doom halt hier. Das.
Ist das schon 10 Jahre her? Leck mich doch. Ja, okay, nix.
Ich fand, der Soundtrack war so geil. Der ist ja mittlerweile weg, den haben sie sich ja vergrault, den, ich habe den Namen vergessen, der den Soundtrack gemacht hat, aber das ist ja auch so eine Diva, deswegen, aber der Soundtrack ist ja trotzdem jetzt gut, glaube ich, jetzt bei Dark Ages.
Der ist super, genau. Der kommt richtig gut, der kommt trocken, der kommt schön, der passt und also eigentlich, wie gesagt, eigentlich glaube ich, ist ein Spiel, das dir echt taugen müsste.
Genau, und also ich kam mit dem damals nicht so zurecht, dann mit den Gory Kills und so, das sah alles toll aus, aber es war vom Spielstil her nicht für mich, also es war nicht meins. Eternal habe ich dann gar nicht gespielt und Dark Ages wäre ich schon eigentlich nicht abgeneigt, genau.
Wie gesagt, also Empfehlung meinerseits, den Schwierigkeitsgrad runterdrehen, weil die Challenge suchen musst du bei dem Spiel eigentlich nicht, finde ich, weil dafür sind es einfach auch zu viele Gegner. Ich finde, man kann das auch hervorragend in den leichteren Schwierigkeitsgraden spielen und echt Spaß dran haben.
Sehr schön. Geil.
Die Gegner platzen schön und es gibt, muss ich nochmal sagen, es gibt immer noch Gory Kills, aber oder Glory Kills heißen sie ja offiziell, aber die funktionieren richtig gut. Also du kannst die fühlen sich gut an, wenn du die machst und die sind nicht mehr so, dass sie dich 3 Stunden, wie im anderen war es ja so, dass sie dich echt 3 Stunden aus dem Spiel rausgerissen haben.
Ja.
Weil dann wieder die Sequenz lief und es läuft ganz kurz durch.
Das meinte ich auch, ja, genau.
Genau, und du machst dann sofort weiter und sie haben so ein bisschen so ein Progress-System für die Waffen. Ich ignoriere es eigentlich fast immer und schalte nur irgendwas frei, wenn ich wieder was freischalten kann und lese gar nicht groß, was es eigentlich ist. Weil es ist total irrelevant. Hauptsache, du ballerst und haust drauf wie ein Gestörter. Mhm. Und das war ja eigentlich Doom auch immer irgendwie. Ja. Ne? Doom war ja jetzt nie so, dass du sagst, oh, das ist ein intellektueller Killershooter.
So kenne ich es auch, ja. Aber das ist auch, du hast, glaube ich, schon, ich glaube, du hast schon mal darüber gesprochen, jetzt nochmal intensiver. Ich glaube wirklich, gerade jemand, der einen Game Pass hat und auf sowas steht, dann legst du es mal ein. Das ist auch mal ein Game, wo man mal kurz eine Runde zocken kann. Da muss man sich jetzt nicht stundenlang
voll Zeit nehmen. Ich werde es auch mal testen, wenn es nicht zu schwer ist. So ein bisschen Hirn aus, ja.
Muss es halt dann kaufen.
Schwierigkeitsgrad runter.
Achso, ja. Also, es gibt es ja auch auf der PlayStation.
Es müsste so Modus geben. Man kann das Spiel testen und wenn es einem nicht taugt, dann kriegt man die Kohle zurück. Irgendwie so. Und dann, wenn es passt, dann schmeißt man das Geld.
Innerhalb von 2 Stunden kannst du bei Steam, glaube ich, deine Sachen zurückgeben. Das hilft dir aber nicht weiter. Nee,
bei der PlayStation was.
Aber wie gesagt, also
wir finden einen Weg
für dich. Ich bin nicht sicher, ob es ein Spiel für dich ist, Taxken, ehrlich gesagt. Ich glaube, dir ist es zu hektisch, weil es ist definitiv hektisch. Also es gibt so einzelne Level oder so Abschnitte, das ist immer so arenenmäßig, ne? Und dann gehst du da rein und dann steht wirklich alles voller Gegner.
Das ist nichts mit Sightseeing. Oh, guck mal, wie die Schatten sich
genau.
Monster. Oh, die Lichtquellen spiegeln sich in den funkelnden Augen. Buff, tot.
Genau, und einige Sachen sind auch so ein bisschen, also das ist das Einzige, wo ich sage, da weiß ich nie, ob es das jetzt echt gebraucht hat. Also es gibt so, manchmal fliegen grüne Projektile und die kannst du dann mit deinem Schild zurückwerfen, wenn du das perfekte Timing hast. Wobei, also perfektes Timing, wenn du vorher Claire Obscure gespielt hast, dann lachst du über das perfekte Timing. Ja. Also, wie gesagt, ich gebe es einfach jedem mit, der solche Spiele mag. Spielt das mal, gerade wenn ihr einen Game Pass habt. Du machst nichts falsch
damit. Sehr guter Tipp und gutes Timing. Wir haben die 1,5 Stunden voll und wir haben doch wieder ordentlich was weggelabert für das, dass wir eigentlich eine kurze Liste hatten. Ne? Aber so ist es halt. So ist es halt, wenn man ins Plaudern
kommt. Wir sind einfach nicht gut mit kurzen
Dingen. Ja, so schaut's aus. Wir müssen noch mal schauen, aber ich tippe mal so, in 2 Wochen sind wir wieder da mit einer Watch-Folge. Und in der nächsten Play, da bin ich schon gespannt, könnte es sein, dass ich sogar schon den Indiana Jones DLC angespielt habe. Ich glaube, der erscheint wirklich Anfang September. Also, wenn es gut geht, kriegen wir da auch nochmal vielleicht ganz ein neues Stimmungsbild zu einem neu erschienenen Game, beziehungsweise DLC.
Total, weil ich auch wissen will, ob es sozusagen nur so ein Wurmfortsatz ist oder ob sie sich nochmal angestrengt haben. Also nicht, ob es sozusagen der Overflow ist, den sie nicht mehr ins Spiel reintun wollten, weil irgendwann müssen sie ein DLC machen. Bleibt dran, weil der Text will es auch wissen.
So schaut's aus. Bis dahin, schöne Zeit. Und wie gesagt, in circa 2 Wochen hört ihr uns in der nächsten Watch. Bis dahin, macht's es gut. Ciao, ciao.
Servus.
Tschüssi.